Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Bienvenue à Starting Grid, le magazine du Formule 1 en mysportradio.de. Je suis Kevin Scheuren, votre présentateur de ce épisode avant le Grand Prix de France du Formule 1 cette week-end à la circuit Paul Ricard. Et je ne pas seulement là, je suis avec mon co-présentateur Ole Waschkau. Bonsoir, bonjour Ole.
Bonjour.
Et naturellement avec une expert de notre partenaire, de nos partenaires motorsporttotal.com, formule1.de et de.motorsport.com, Ruben Zimmermann. Bonjour Ruben.
Bonjour tout le monde.
So, das reicht. Das war alles das, was ich mir im Frankreich-Urlaub überlegt habe für diese Sendung. Und jetzt schauen wir mal, worüber wir sprechen. Schön, dass ihr dabei seid hier bei Starting Grid. Ja, passend zum Tripleheader, der jetzt ansteht. Die erste, wahrscheinlich etwas kleinere Ausgabe im Vergleich zu dem, was dann in den nächsten Wochen auf euch zukommt. Denn es wird einiges bei Starting Grid geben. Es gibt einiges in der Formel 1. Jetzt Frankreich, dann Spielberg, dann Silverstone. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge, ne? Ja, aber wir fangen mit Frankreich an. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin wieder da aus dem Urlaub, bin erholt und voller Tatendrang für Starting Grid. Nochmal vielen Dank an Ole, dass du das mit Christian letzte Woche so gut gemacht hast. Es war eine der besten Starting Grid-Ausgaben aller Zeiten, würde ich sagen.
Das sollte dir zu denken nehmen.
Nee, ich kann das auch mal, aber, zugeben.
Aber sehr gerne. Immer wieder gerne. Also überleg dir das nochmal. Ich kann das auch gerne jede Woche so machen.
Aber ich fand's auch ganz schön, dass ein paar Leute auch gesagt haben, sie fanden es schade, dass ich nicht dabei war. Ja, das ist natürlich balsam auf meine Seele.
Zumindest ein paar. Und ja. Diesmal ist ja Christian sogar nicht dabei.
Also diesmal ist Christian nicht dabei. Das,
mal wieder, ja.
Ja, sozusagen das T-Car von Starting Grid ist jetzt wieder hier gebucht worden, nämlich Ruben Zimmermann. Ja, das ist ja auch schön, dass du da bist, Ruben. Erstmal. dieser große Preis von Frankreich nach den ganzen letzten Wochen in der Formel 1. Die letzten zwei Rennen waren jetzt nicht so mit Spannung gespickt, kann man einfach sagen. Ich habe übrigens, das möchte ich noch ganz kurz erklären, ja, diese Geschichte mit dem Formel-1-Rennen in Kanada, was ich nicht gesehen habe. Ich habe es auch tatsächlich immer noch nicht gesehen. Es ist nämlich so gewesen, ich wollte es gerne gucken, aber in Frankreich zeigt es einfach keiner im Free-TV. Ja, dann könnte man jetzt sagen, ja, aber dann nimm doch F1-TV, ja, von wegen Internet und Streaming und so. Allerdings hatte die Anlage, wo wir waren, keinen WLAN in den Zimmern. Ja, und ich hatte keinen Bock, mein Datenvolumen für die Formel 1 herzugeben. So, das muss ich ganz
klar sagen. Kann ich verstehen.
Also von daher, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ja, aber ich habe auch mal, wie gesagt, in Starting Grid reingehört und damit ja alles eigentlich bekommen, was ich kriegen musste, um zu wissen, was bei diesem Grand Prix passiert ist. Aber jetzt eben nach diesen zwei langweiligen Rennen, Ruben, wie ist es so mit der Vorfreude, dieses Rennen in Frankreich?
Ja, einerseits Vorfreude ist generell ja eigentlich immer da, wenn die Formel 1 fährt. Ich befürchte allerdings, das sage ich gleich vorweg, nachdem es ja jetzt in Kanada auch eher ein bisschen zäh war, dass wir in Frankreich jetzt auch nicht großartig was anderes sehen werden. Also ja, es ist natürlich eine neue Strecke, von daher natürlich nochmal ein bisschen was Besonderes, aber gut, ich meine, Le Castellet, wer die Strecke kennt, weiß, dass es jetzt auch nicht unbedingt die Strecke ist, die die Fehler oder die Fehler massiv bestraft. Werden wir vielleicht später noch ein bisschen drauf eingehen. Und von daher, ja, also es wird natürlich ein bisschen Hype da sein, gerade jetzt in Frankreich auch. Aber ich sag mal vorsichtig, wir sollten jetzt nicht unbedingt mit dem spannendsten Saisonrennen rechnen. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja gerade dann ein besonders gutes.
Ich kann euch sagen, ich war nicht so nah dran an Le Castellet, aber auch nicht so weit weg von Le Castellet und es ist gar kein Hype für die Formel 1 in Frankreich. Also es ist, ich habe niemanden gehört, der über die Formel 1 gesprochen hat. Nicht einmal. Also
vielleicht hast du es nur nicht verstanden.
Ja, das ging besser nach den 10 Tagen irgendwann, dass ich es besser verstanden habe, Ole, danke trotzdem. Du warst ja in Le Castellet letztes Jahr mit Christian Nimmervoll beim Binder-Test von Renault. René Binder und sein Team haben dort getestet. Du hast die Strecke gesehen, du hast die Strecke erlebt. Was war so dein Eindruck von der Strecke, jetzt auch mit Hinblick auf dieses Formel-1-Rennen?
Ja, was war mein Eindruck? Also ich fand sie relativ unspektakulär, muss ich sagen. Gut, da wurde die kleine Variante dann befahren, aber ich sag mal, so massiv dieses Areal, was die Strecke angeht, ausgebaut ist, ja, also das gibt, ich glaube, es gibt ja über 100 Kombinationen, wie man das befahren kann oder sowas. So spektakulär ist es dann das Drumherum, das Ambiente irgendwie, das ist halt so einfach so in die Hügellandschaft da gesetzt, sage ich mal. Es ist natürlich schon beeindruckend durch die vielen Auslaufzonen und so, aber ja, es gibt halt paar interessante Kurven, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so die absolute Challenge für die aktuellen Formel-1-Autos. Es ist eigentlich relativ öde, möchte ich sagen. Deswegen glauben ja auch viele, ich auch, dass es ein relativ langweiliges Rennen wird. Ja, Tribünen gibt es, glaube ich, auch nur eine, so wirklich, sehr kleine. Ich glaube, sie bauen extra Tribünen auf, sonst viele Naturtribünen. Das ist natürlich ganz schön irgendwie. Das hat so ein 80er Flair, ja, so in gewisser Weise, aber sonst, ja, also weiß ich nicht. Gerade durch die, ich glaube, es wird auch anstrengend im Fernsehen zu sehen. Das finde ich auch immer bei GT-Veranstaltungen und so, da durch diese schraffierten Auslaufzonen ist das schon sehr anstrengend für die Augen teilweise. Und ich glaube, wir werden nächste Woche aber endlich wieder über Track Limits diskutieren dürfen.
Das glaube ich auch, denn die sind spannend auf dem Circuit Paul Ricard. Der große Preis von Frankreich wurde schon auf vielen Strecken gefahren, auf dem Circuit de la Sarthe, auf dem Rouen-les-Essarts, in Remgaux, auch in Le Mans unter anderem. Jack Brabham gewann 1967,
glaube ich.
Genau, in Le Mans. Und dann wurde auch wieder auf Paul Ricard gefahren, teilweise im Wechsel mit der Strecke in Dijon. Das letzte Rennen auf dem Circuit Paul Ricard gewann 1990 Alain Prost. Dort davor hat er das Rennen auch schon zweimal gewonnen dort und davor zweimal Nigel Mansell. Also es ist auch eine Strecke, die damals auf jeden Fall Seriensieger produziert hat. Mal sehen, wer jetzt die Serie starten kann mit diesem 2018er Rennen in der Formel 1. Und Ruben, du hast dieses Streckenlayout gerade schon angesprochen. Ja, Ola hat's auch gesagt, es gibt irgendwie hunderte Varianten, in der dieser Strecke gefahren werden kann. Jetzt haben wir die Variante, die auf jeden Fall Geschwindigkeit provozieren und produzieren wird. Aber wird sie auch Spannung provozieren und produzieren?
Ja, das habe ich ja im Prinzip gerade schon mal angesprochen. Ich persönlich glaube eher nicht, was allerdings jetzt auch nicht unbedingt was mit der Strecke selber zu tun hat, sondern einfach damit, wie die Formel 1 2018 einfach ist. Weil wenn man es einfach dran zurückerinnern, Kanada war ja wirklich immer eigentlich ein Garant für spannende Rennen und selbst Kanada war in diesem Jahr eigentlich nach dem Start relativ öde. Also es gab in der ersten Runde direkt diesen relativ heftigen Zwischenfall mit anschließendem Safety Car und danach sind sie halt alle dann brav hintereinander hergefahren. Man gab dann durch die Strategie noch die ein oder andere Verschiebung, aber das ist halt einfach so mit diesen Formel-1-Autos 2018. Überholen ist halt einfach fast unmöglich. Und jetzt hattest du in Kanada schon drei DRS-Zonen, es ging trotzdem nichts. Das stimmt mich persönlich jetzt nicht unbedingt hoffnungsvoll dafür, dass wir da in Frankreich irgendwas anderes sehen werden. Grundsätzlich, was die Strecke angeht, bin ich halt auch absolut kein Freund von diesen, man nennt sie ja gerne mal überdimensionalen Parkplätzen, wo du halt, wie Ole schon sagst, wahrscheinlich 500 Varianten fahren kannst und wir haben da jetzt intern bei uns in der Redaktion heute Morgen schon mal kurz gewitzelt, ob man den Piloten vielleicht ein Navigationssystem einbauen sollte, dass sie nicht aus Versehen irgendwo einmal falsch abfahren. Gut, das wird natürlich jetzt so nicht passieren, aber es ist jetzt eine Strecke, sage ich jetzt durchaus mal ein bisschen provokant, die es meiner Meinung nach im Formel-1-Kalender nicht unbedingt gebraucht hätte. Klar, Frankreich ist für die Formel 1 ein wichtiger Markt. Wir haben jetzt auch drei französische Fahrer dabei. Ein französisches Team natürlich mit Renault, dürfen wir nicht vergessen. Insofern macht das schon alles Sinn, auch einen großen Preis von Frankreich zu haben. Aber es ist jetzt nicht unbedingt eine Strecke, wo ich sagen würde, jo, das ist eine der 20 besten Strecken der Welt. Da muss die Formel 1 unbedingt fahren.
Und sie ist in der Tat hochbunt. Ja, also das kommt ja auch noch dazu. Also das wird fürs Auge keine große Freude höchstwahrscheinlich. Bin gespannt, wie es für die Fahrer wird, wie es auf der Strecke dann aussehen wird, wenn wir uns das Layout mal anschauen, was sie jetzt dann gewählt haben. Es gibt diese ikonische Mistral Straight, die durch eine Schikane getrennt ist. Da kann man sich natürlich auch fragen, warum nicht voll durchfahren, ne, quasi bis ins Infield rein. Dann hätte man ja tatsächlich mal über Power in der Formel 1 sprechen können. Jetzt müssen wir noch die Schikane reinmachen. Okay, sowieso auch da ist ein Schikanengetreiber, ein bisschen Haarnadel und dann das Infield mit den mit Bossé, Bendor, Galaban, Lac und Virage Dupont. Ole, Ja. Welche Variante? Die kleinere wurde bei euch gefahren beim Binder-Test, genau, ne?
Die auch, also die wurde auch 89, also beim letzten Auftritt gefahren, 1990. Ja. Allerdings halt ging es dann gleich auf die Gerade. Danach hat man ja noch da zusätzlich irgendwie noch diese Schikane, die jetzt auch befahren wird, eingebaut. Also ihr merkt schon, es gibt tausende Varianten dieser Strecke. Die wurde da gefahren, die ist natürlich noch ein bisschen unspektakulärer. Da würden wahrscheinlich Rundenzeiten jetzt unter einer Minute irgendwie fallen oder sowas. Deswegen ist es schon gut, dass man die Lagge, die klassische Variante fährt, wenn auch mit einer engeren ersten Kurve. Früher gab es ja nur so einen kleine Links-Rechts-Spenk, der ja heute kein Problem mehr. Natürlich fährt man die Mistral-Garde nicht lang, was natürlich jetzt aus Puristensicht sagt man, was soll das? Allerdings, wenn man dann mal sich das andere, das Streckenlayout so anguckt, dann stellt man fest, dass es eigentlich keine Gelegenheit zum Überholen gibt und da nach dem Mistralgraden ja eine schnelle Rechtskurve kommt, die voll geht, wäre es dann, glaube ich, sehr schwierig mit dem Überholen. Deswegen ist diese Schikane schon ganz gut. Auch natürlich, was das ERS angeht, was man da mal ein bisschen aufladen kann, was sonst auch eher tricky werden würde. Also von daher ist das schon eigentlich die bessere Variante. Trotzdem ist die Gerade natürlich wahnsinnig lang und hohe Geschwindigkeiten werden da erreicht, sicherlich. Aber ich weiß nicht. Also wenn ich mir auch so die Tourenwagen da angeguckt habe oder GT-Rennen, es ist schon keine gute Action größtenteils. Deswegen, ich lasse mich überraschen. Wir haben ja auch über Baku zum Beispiel gesagt, letztes Jahr, Gott, wird das wieder langweilig. War dann genau das Gegenteil. Also ist immer alles möglich.
Fakt. Aber man merkt schon, wir freuen uns richtig, ne, auf die Strecke.
Total. Fakt ist, die Formel 1 kennt diese Strecke natürlich, denn dort wurde vor der Saison getestet. Es würde sogar die Möglichkeit geben, ein künstliches Regenrennen zu erzeugen. Also wenn man Spannung haben will,
warum,
es gibt dort...
Warum macht man dann nicht mal das?
Ja, einfach, ich finde auch. Also Pirelli hat ja auch ein Anliegen daran, dass Regenreifen mal zu sehen sind. Ja, dass man auch sehen kann, so was können die eigentlich? Also warum nicht mal neue Wege gehen, Liberty Media? Ne? Einfach mal sagen, diese Session wird jetzt im Regen gefahren. Vielleicht das Qualifying, einfach mal im Regen. Ja, mal schauen, wie es dann ausgeht. Nee, wird es wahrscheinlich natürlich nicht, keine Sorge. Und das Wetter wird auch gut sein in Frankreich. Das stabilisiert sich da jetzt ordentlich. Lassen wir das jetzt mal ganz kurz hinter uns und kommen noch auf etwas zu sprechen, was natürlich auch ganz wichtig ist für uns, denn das Rennen startet nicht um 15.10 Uhr, sondern um 16.10 Uhr, denn aktuell ist ja alles im Sinne von König Fußball, die Fußball-WM in Russland läuft und da passt sich die Formel 1 dann auch gerne mal dran an. Nicht ohne Grund ist ja auch jetzt diese ganze Geschichte mit den gefühlt 100 Rennen in 3 Wochen festgelegt worden, denn man möchte dem WM-Finale aus dem Weg gehen und jetzt will man dem Spiel England gegen Panama aus dem Weg gehen.
Ja, das ist natürlich ein Klassiker, den muss man sehen.
Ja, vor allem, gut, da kann ich es zumindest verstehen, weil da möchte man nämlich dann Sky zugutekommen, dass die Leute in England dann auch bitte zugucken bei der Formel 1. Ja, das ist der Grund, warum das Rennen um 16.10 Uhr starten wird. Ist, glaube ich, ein Fakt, den man nennen muss, aber der jetzt, glaube ich, niemanden so richtig oder glaubt ihr, dass das bringt jetzt jemanden durcheinander bei den Fahrern, weil irgendwelche...
Durcheinander nicht, aber es zeigt natürlich schon ganz klar, ich sag mal, welche Priorität man auch bei Liberty Media hat, was die Märkte angeht, weil natürlich dadurch, dass man es jetzt 1 Stunde nach hinten verschiebt, verpasst man dann ja theoretisch, wenn man beides gucken möchte, habe ich nachgeschaut, die erste Hälfte von Japan gegen Senegal. Ja, also offenbar Japan und der Senegal sind...
Das Spitzenspiel.
Das sind die beiden Mannschaften für alle, die die WM verfolgt haben, die jetzt das erste Spiel gewonnen haben. Also da geht es tatsächlich eventuell um den Gruppensieg. Aber klar, Japan und vor allem der Senegal jetzt nicht unbedingt Hauptmärkte der Formel 1. Und deswegen wird man da natürlich dann vermutlich auch so ein bisschen auf Treiben von Sky, die ja jetzt nicht gerade einen unbeträchtlichen Betrag zahlen für die TV-Rechte in England, gesagt haben, okay, wir geben euch das, wir machen das Rennen halt 1 Stunde später. Dann können jetzt alle schön sich noch anschauen, wie England Panama mit 1-0 weghaut und dann gibt's danach Formel 1.
Ja, was man natürlich aber sagen muss, für uns Zuschauer am Fernseher ist das, glaube ich, relativ egal, dass es um 16.10 startet. Klar, es ist sehr spät, klar, aber für die Zuschauer an der Strecke ist das, glaube ich, ziemlich doof, weil Kevin, du beschwerst dich ja immer über die Anfahrtswege ins Spa.
Ja.
Dann kann ich dir empfehlen, mal nach Le Castellet zu reisen. Das ist noch viel schlimmer. Also wir waren ja letztes Jahr im Oktober da war ja normaler Verkehr, da ist da ja nichts los, aber es gibt halt exakt eine Zufahrtsstraße.
Ja, wie beim Nürburgring.
In, natürlich in zwei Richtungen, aber halt eine Zufahrtsstraße, die auch noch sehr viele Serpentinen und so enge Kurven drin hat, also super Sache, da kommt man bestimmt früh zu Hause. Also das ist wirklich, das ist echt schon, ich glaube, Christian hat es mir damals gesagt, das hat so ein bisschen dann was von Tour de France viel. Ding, nur halt ohne Fahrradfahrer. Ja. Weil die ganzen Autos halt an der Strecke stehen. Also das ist glaube ich, dann nicht so lustig. Die haben es ja auch auf 60.000 Zuschauer, glaube ich, begrenzt, genau aus dem Grund, weil man mehr infrastrukturell einfach nicht schaffen würde. Also da passen mehr Leute hin an die Strecke, aber halt, was die Autos und so angeht. Und es gibt, glaube ich, auch keine Hotels großartig in der Region. Es gibt halt ein großes Hotel, da sind aber die Fahrer sicherlich untergebracht, das ist direkt an der Strecke. Es gibt halt noch so ein paar andere, aber das war's dann auch. Also das ist wirklich, also man hätte auch in Manikur fahren können, sag ich mal. Das hätte jetzt keinen Unterschied gemacht.
Ja, wir sind gespannt darauf, wie das dann wird. Wenn jemand von euch hinfährt, dann wollen wir natürlich eure Erfahrungen haben. Ja, wie seid ihr hingekommen, wie seid ihr zurückgekommen?
Am besten, wenn ich kurz was sagen, am besten mit Privatjet, weil der ist direkt an der Strecke, ja. Ein Privatjet-Flughafen. Super, also wer mit Privatjet anreist, der wird keine Probleme haben.
Das heißt quasi, Lewis Hamilton sagt dann danach, was habt ihr denn alle? War doch gar kein Problem.
Genau. Ich hab da keine Sklaven gesehen. Sondern
sehr schön. Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich natürlich über die Nachricht der Woche. Red Bull wird von Honda bemotort ab der nächsten Saison. Warum, wieso, weshalb? Und die Reaktionen werden wir natürlich hier beleuchten. Wir schauen auf den großen Preis von Frankreich. Wer ist Favorit? Wer wird Best of the Rest? Und Fernando Alonso nach seinem Sieg in Le Mans werden wir natürlich auch hier noch thematisieren. Bleibt also dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Schauer und an meiner Seite Ole Waschkau und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Wir müssen natürlich, bevor wir jetzt gleich weitermachen und über den großen Preis von Frankreich, über all das, was drumherum passiert, über eure Rezensionen sprechen bei iTunes. Das haben wir gerade im ersten Take natürlich vollkommen vergessen, in einer ganzen kompetenten französischen Sprachweise. Wollte ich das dann nicht untergehen lassen. Deswegen jetzt in diesem Moment Fernando Ricciardo, 5 Sterne gegeben bei iTunes. Ein absolutes Muss für alle wahren F1-Fans. Experte Christian Nimmervoll ist auf dem Niveau von Marc Sura. Das wird er natürlich gerne hören. Moderator Kevin Scheuren leitet die Sendung souverän und kompetent. Könnte auch mal öfter seine Meinung einbringen. Fan Ole vertritt quasi die Fanseite und nimmt auch mal kein Blatt vor den Mund. Macht weiter so. PS, Michael Schmidt in einer Folge, wäre der Wahnsinn. Ja, da können wir euch sagen, das wird nix. Ja, Michael nee. Schmidt möchte nicht, weil weiß ich auch nicht. Dann Recutor schreibt mit 4 Sternen, seit der 2018er Saison ist dieser Podcast fester Bestandteil meines F1-Erlebnisses. Als Fan kann ich mich von Berichten, Analysen und Diskussionen bezüglich F1 kaum genug bekommen. Und da ist dieser Podcast in Zugfahrten oder in der Uni eine wahre Bereicherung. Christian Nimmervoll gefällt mir als Experte ausgesprochen gut, da er stets eine objektive Sichtweise hat und diese durch sein Wissen anreichern kann. Kevin Scheuren ist ein super Moderator, der gelungen durch die Sendung führt, auch wenn er sich, wie ich finde, gerne auch mal selber aktiver am Meinungsaustausch beteiligen könnte. Mhm. Auch die Gäste sind super, die Themen interessant und die Perspektiven und Sichtweisen spannend. Einziger Kritikpunkt von daher und auch ein Sternabzug ist Ole Waschkau. Oh mein Gott. Damit will ich nicht sagen, dass er der Sendung generell schadet, aber ich finde sein elitäres Gehabe gegenüber RTL doch ziemlich unangebracht. Insbesondere deshalb, weil er selbst oftmals mit Unwissen glänzt und wohl als Heiko Wasser dieses Podcasts angesehen werden kann. Dumme, unsachliche Bemerkungen etc. Im Großen und Ganzen ist es okay, aber die Tatsache, dass er sich als F1-Fan betrachtet und dann nicht mal den Wecker für den China Grand Prix stellt, sagt schon alles aus. Hust. Und dann RTL-Bashing betreiben. Kopfschüttel.
Ja, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Kevin den Kanada Grand Prix auch nicht geguckt hat. Also würde das jetzt das Gleiche bedeuten. Also ich weiß nicht, glaube ich,
zumal was? Zu deiner Ehrenrettung muss man ja sagen, du hast den China Grand Prix wenigstens noch geguckt.
Genau, ich habe ja nur einfach zu, also später eingeschaltet. Ich habe ihn ja gesehen und ich habe ja die erste Hälfte danach auch noch geguckt. Ja, also ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich mir jetzt zwei kleine weiße Hunde kaufen, mir ein BVB-Trikot anziehen. Aber also, naja, also ich finde, ich darf hier durchaus meine Meinung sagen, auch bezüglich RTL. Ich mag das einfach nicht, ja, genauso wie auch viele andere das nicht mögen. Das, aber wenn jemand das mag, da sage ich ja jetzt auch nicht, guck das bitte nicht. Also das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Und ob das jetzt so elitär ist, weiß ich auch nicht. Also dann ist es genauso elitär zu sagen, man ist kein Fan, weil man den China Grand Prix nicht guckt. Also das finde ich, das ist ja sowieso, ist man jetzt nur, muss ich jetzt wirklich alles gucken? Jede Session auch beim Japan Grand Prix um 4 Uhr nachts, damit ich ein echter Fan bin? Also ich glaube, man kann auch Fan sein, wenn man vielleicht sogar nicht jedes Rennen guckt. Ja, also deswegen, ich bin ja auch Fußballfan und guck mir nicht jedes Spiel an, jetzt außer bei der WM natürlich. Also das ist schon relativ unsachlich, diese Meinung, aber kann man von mir aus gerne haben. Möchte gerne, aber gerne mal wissen, was wo ich mit Unwissen glänze, aber vielleicht kann man mir das ja mal erklären.
Vielleicht bei der nächsten Live-Ausgabe, vielleicht müssen wir bei der Live-Ausgabe machen, dass die Leute auch anrufen können und dich mal konfrontieren können, weil das machen sie ja nicht. So.
Richtig.
Daniel B80, die letzte Rezension, 5 Sterne. Seit ein paar Monaten gehört dieser Podcast zu meinen Highlights, obwohl ich mich jetzt nicht zu den Usern zähle, die gern Podcasts hören. Das ist cool, finde ich. Die Gesprächsthemen sind meist gut gewählt und in meinen Augen wirklich wird gut reflektiert, was sich wohl die meisten Zuschauer denken. Wie von meinen Stammseiten motorsporttotal.com und Formel1.de wird inhaltlich auch ein gutes Fachwissen vermittelt. Da ich oft längere Strecken im Auto zurücklege, ist das immer eine super Sache, sich diesen Podcast anzuhören. Ein Kritikpunkt habe ich jedoch. In den letzten beiden Folgen vor dem Rennen in Montreal war die Sprachqualität von Ole fürchterlich. Ja, das haben wir aber schon eruiert, warum das so war. Wenn Kevin und Christian oder Ruben bzw. Ernst gesprochen haben, war alles super. Sobald Ole gesprochen hat, war das enorm basslastig. Im Auto sehr nervig, was noch erträglich wäre, wenn er nicht ständig abgehackt ankommen würde. Es war zwischendurch sehr mühsam, ihm zu folgen, da teilweise Wortfetzen fehlten. Ich hoffe, man kann das mit einer besseren Verbindung und oder Mikrofon korrigieren. Beides wird getan. Ja, eins, richtig. Mikrofon wurde schon und Verbindung wird noch. Ansonsten macht weiter so. In Spielberg bin ich auch vor Ort, wie jedes Jahr. Ihr macht da inhaltlich einen super Job. Vielen Dank, Daniel. In Österreich kannst du dann auch Christian Nimmer voll treffen. Ja,
der ist am besten da. Beim Rauchen. Also Rauchbereich
suchen, dann. Oder beim Frühstück mit Helmut Marko.
Richtig.
Und damit kommen wir schon zum nächsten Themenpunkt, nämlich Red Bull. Red Bull Racing, noch Honda-Motoren im Heck. Ab nächstes Jahr dann japanische Aggregate und zwar von Honda. Man hat sich endlich entschlossen, ja die Reißleine zu ziehen, man kann es nicht anders nennen als eine Soap-Opera, die Red Bull Racing und Renault da gezeigt haben. GZSZ im Formel 1 Fahrerlager. Es hat ein Ende, ja, die neue Staffel beginnt mit Red Bull Racing Honda ab dem nächsten Jahr. Ja, man kann sagen, Ruben, endlich ist es raus.
Endlich ist es raus. Ich muss vorher tatsächlich nochmal gerade ganz kurz off-topic gehen. Ich bin nämlich jetzt ganz überrascht, dass du jetzt im zweiten Take gar nicht auf Französisch anmoderiert hast. Und an der Stelle vielleicht mal der Hinweis für alle, die es noch nicht kennen. Es gibt eine Ausgabe der Harald-Schmidt-Show von früher, richtig, wo er mal eine komplette Sendung auf Französisch moderiert hat. Man versteht, selbst wenn man Französisch kann, glaube ich nur die Hälfte, aber es ist super lustig anzuschauen. Also die gibt's auch auf YouTube, habe ich neulich noch gefunden. Also vielleicht kleiner Tipp für alle. Die mal ein bisschen lustiges Fernsehen von früher sehen wollen, Harald Schmidt, Sendung auf Französisch, einfach mal googeln. Sehr, sehr lustig. Sehr lustig eigentlich ja auch das, was bei Red Bull und Renault ablief, so in den vergangenen Jahren, muss man ja sagen. Das war ja wirklich so eine Trennung auf Raten im Prinzip. Das ging ja, ich weiß gar nicht, wann sich das angebahnt hat, glaube schon seit 2015 oder sogar eigentlich ja schon seit 2014, weil seit dieser Hybrid-Ära prügelt man immer wieder aufeinander ein, vor allem halt von Red Bull Richtung Renault und ich finde es auf jeden Fall spannend, wie es jetzt nächstes Jahr mit Honda laufen wird. Sie scheinen ja tatsächlich mit Toro Rosso ganz gute Schritte zu machen. Nur der große Punkt ist natürlich, dass sie mit Toro Rosso momentan auch nicht ganz so sehr im Rampenlicht stehen, wie sie es mit McLaren getan haben und vor allem, wie sie es dann nächstes Jahr auch wieder mit Red Bull tun werden. Weil wenn jetzt Toro Rosso einen Motorschaden hat oder ein Motor getauscht werden muss, dann ist das halt so, weil Toro Rosso halt kein Spitzenteam ist. Wenn das dann nächstes Jahr passiert mit Red Bull, dann klingeln sofort wieder überall die Alarmglocken, es sind wieder große Schlagzeilen für alle. Von daher, ja, es ist meiner Meinung nach eine sehr spannende Entwicklung. Ich bin super gespannt drauf, aber es ist jetzt nicht ohne Risiko.
ich bin auch wirklich sehr interessiert daran, wie Red Bull diese Daten, die sie von Toro Rosso ja bekommen und Honda einschätzen. Und weiß ich nicht, Ole. Also wir haben das ja bei McLaren gesehen. Die haben ja sehr, sehr große Stücke auf Honda gesetzt und das ging dann arg den Bach runter. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Red Bull dasselbe bevorstehen wird, denn klar, man sieht, dass Honda immer bessere Arbeit leistet. Aber ist es jetzt schon der richtige Zeitpunkt zu sagen, wir setzen ab 2019 voll auf Honda?
Naja, die Frage ist ja, hat sich Red Bull ganz bewusst und aus, ja, eigener Kraft, sage ich mal, dazu entschlossen? Oder wurde von Renault-Seite gesagt, 2019 würden wir gerne nicht mehr machen, so unbedingt. Also das spielt ja auch noch so ein bisschen damit rein. Es ist natürlich so ein bisschen Glücksspiel. Natürlich sieht man, dass es jetzt bei Toro Rosso relativ gut läuft. Also zumindest läuft der Motor. Von der Power-Seite her ist es natürlich immer noch so, mal so, mal so. Ja, auch wenn man natürlich teilweise die Topspeed-Wertung anführt. Also, wobei, natürlich der Renault-Motor ist jetzt ja auch nicht wirklich
eben
richtig klasse.
Ja.
Ne? Also, ja. Und wenn man sich damit mehr anguckt, wo mit Red Bull da fährt, also schlechter kann es mit Honda eigentlich dann auch nicht laufen, muss man ganz ehrlich mal sagen. Weil wenn man sich auch mal anguckt, wo das Renault-Werksteam steht und wo auch McLaren steht, dann könnte man schon drauf kommen, ja, wenn sie jetzt den Honda-Motor im Heck haben, der in etwa das gleiche leisten wird, sicherlich, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als dieses Jahr dann kann das eigentlich keine schlechte Sache sein. Und natürlich ist es natürlich auch so, dass sie eigentlich ja der wirklich einzige Kunde sind, jetzt mal abgesehen von Toro Rosso, aber das ist natürlich so wie RB Leipzig und RB Salzburg so ein bisschen, ne? Also deswegen ja, eigentlich eine gute Sache. Man ist natürlich in gewisser Weise Werksteam, das wird ja immer so geschrieben, also man ist natürlich kein Werksteam im klassischen Sinne, weil man ja auch immer noch Aston Martin mit Bull Racing heißt. Aber, und das ist der große Vorteil, Honda ist der einzige unabhängige Motorenlieferant in der Formel 1 von vieren. Alle anderen haben ja ein wirkliches Werksteam ja davor geschlossen, sage ich mal, also Mercedes, Renault und Ferrari. Und dann guckt man mal auf Force India oder man guckt auch mal auf Williams zum Beispiel oder Haas, also die reißen jetzt auch keine Bäume aus. Von daher steht man natürlich immer im Schatten und natürlich möchte Renault das Werksteam gerne pushen, was sie auch tun werden. Und man hat mit McLaren ja einen ganz guten Partner. Wenn jetzt Fernando Alonso die Triple Crown gewinnt, dann macht sich das nicht so schlecht. Und von daher kann man bei Honda seitens Red Bull natürlich eigentlich mehr oder weniger machen, was man möchte. Und ja, man hat die volle Unterstützung. Also eigentlich eine wirklich gute Sache. Deswegen verstehe ich Leute nicht, die dann sagen im Internet irgendwie, das ist das Ende von Red Bull oder das ist, ja, jetzt geht's bergab. Ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn da Honda wirklich noch ein bisschen was findet, was sicherlich der Fall sein wird, dann wird das, glaube ich, ein sehr starkes Paket. Wir erinnern uns mal an BAR 2003, 2004, 2005. Da war man auch richtig stark und hatte sogar den besten Motor. Also das kann schon gut werden.
Masashi Yamamoto ist der Name des Motorsportchefs von Honda und der sagte, dass Toro Rosso und Red Bull vertraglich gleichgestellt sind und faire Konditionen zugesichert worden sind. Man möchte, er sagt, Zitat, aus Herstellerperspektive wäre es nicht sinnvoll, ein Team als Werksteam zu kennzeichnen und das andere als Kundenteam. Finde ich sehr interessant. Wäre natürlich auch der Vergleichsbasis der beiden Red Bull-Teams zuträglich, wenn Honda denen wirklich die beiden gleichen Aggregate geben würde, das gleiche Entwicklungspotenzial zusichern würde. Du hast gerade gesagt, Ruben, Thema Werksteam, jetzt Ola hat es ja auch gerade angesprochen, dass Honda dann der einzig unabhängige Partner ist, weil der Rest ein Werksteam besitzt. Das finde ich schon echt spannend. Und ich glaube, dass mit dem aerodynamischen Paket von Red Bull durchaus was möglich wäre. Ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Müssen uns aber natürlich auch darüber unterhalten, wie Renault darauf reagiert. Cyril Abitbol sagte, wir werden alles dafür tun, dass sie es bereuen. Ja, natürlich wahrscheinlich mit seinem typischen Cyril Abitbol-Grinsen dabei. Also so ein bisschen verschmitzt. Man kann jetzt das Hauptaugenmerk komplett auf Renault, auf das Werksteam legen. Hat natürlich noch die Partnerschaft mit McLaren, aber gut. Ja, Aber da müssen wir nicht viel zu sagen. Klar wird jetzt sein, dass sie alles daran setzen werden, das Renault-Werksteam so schnell es geht wirklich in den Bereich von Red Bull zu pushen, vielleicht sogar vor Red Bull zu setzen. Wer weiß, wie das dann nächstes Jahr wird. Wie schätzt du erstens die Äußerungen von Masashi Yamamoto und auch natürlich die Äußerungen von Cyril Abitbol ein?
Ja, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders als Ole, beziehungsweise dieser Gedanke, der bei Ole gerade aufgebracht wurde, nämlich, dass man eventuell von Renault-Seite gesagt hat, wir wollen 2019 nicht mehr, glaube ich persönlich eher nicht. Ich glaube tatsächlich, aus Renault-Sicht hätte man diesen Deal mit Red Bull gerne aufrechterhalten, aus mehreren Gründen. Zum einen aus finanziellen Gründen, weil eine genaue Zahl habe ich jetzt gerade nicht parat, aber man weiß, dass so ein Kundenmotor natürlich in der Formel 1 nicht gerade billig ist. Und das wird sich Renault schon gut haben bezahlen lassen von Red Bull, dass man die beliefert. Von daher bricht einem jetzt ja, wie der Name halt auch schon sagt, ein Kunde weg, also quasi eine Einnahmequelle. Und aus anderer Sicht natürlich auch, was die sportlichen Erfolge angeht. Weil, wenn wir uns mal anschauen, wo das Renault-Werksteam momentan steht, dann wird es auch 2019 mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht dafür reichen, aus eigener Kraft Siege einzufahren. Und das ist natürlich für Renault dann auch ein Nachteil der ganzen Geschichte, weil immer wenn Red Bull gewonnen hat in den vergangenen Jahren, auch wenn es jetzt nicht so oft der Fall war im Vergleich zu Mercedes und jetzt auch Ferrari, aber jeder Sieg von Red Bull war natürlich auch ein Sieg, den sich Renault auf die Fahne schreiben konnte, denn es war ein Sieg als Motorenhersteller. Und in der Hinsicht wird es dann für Renault tatsächlich 2019, glaube ich, schwierig werden, weil ich sehe das momentan sowohl beim Werksteam als auch bei McLaren nicht, dass die 2019 in der Lage sein werden, Rennen zu gewinnen. Also für Renault ist, glaube ich, ein realistischeres Datum, was eigene Rennsiege angeht, frühestens 2020, vielleicht sogar noch später, vielleicht dann wirklich erst, wenn das neue Reglement kommt, wenn alles wieder über den Haufen geschmissen wird. Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. 2019 halte ich persönlich, wie gesagt, für zu früh. Und ja, aus Sicht von Honda ist das natürlich eine super Sache, weil es war ja eigentlich auch klar, dass man langfristig nicht nur mit Toro Rosso in der Formel 1 bleiben würde, weil, ich meine, der Anspruch von Honda ist ja logischerweise auch, dass sie Rennen und Weltmeisterschaften gewinnen wollen. Das sagen sie ja, seit sie damals mit McLaren angefangen haben zu arbeiten. Gut, hat jetzt nicht ganz funktioniert, aber man hatte mit McLaren ja zumindest ein großes Team, einen großen Namen als Partner. Dass man die jetzt verloren hat und nur noch Toro Rosso hat, das ist natürlich nicht der Anspruch. Und man ist halt, wie gesagt, aus Honda-Sicht auch nicht nur in der Formel 1 dabei, um das Feld ein bisschen aufzufüllen. Die wollen schon nach vorne. Und dass das nicht mit Toro Rosso geht, sondern nur mit einem echten Top-Team, wie es eben Red Bull ist, ist es für sie ein guter Schritt. Also wenn man es aus Sicht nicht des Teams, nicht aus Sicht von Red Bull, sondern aus Sicht der beiden Hersteller sieht, nämlich Renault und Honda, würde ich sagen, ist das Ganze für Honda eine relativ gute Geschichte. Für Red Bull, für Renault nicht so sehr.
Die Frage ist ja auch, wer soll eigentlich bei Renault beim Werksteam denn die Rennen gewinnen?
Das kommt ja noch dazu, weil sie haben ja auch mal ganz offen gesagt, naja, über das Fahrerduo müssen wir uns momentan noch nicht solche Gedanken machen, weil wir eh noch nicht um den WM-Titel mitkämpfen können. Man hat jetzt zwei Fahrer, die sicherlich nicht schlecht sind. Ich glaube, Nico Hülkenberg und auch Carlos Sainz sind zwei sehr, sehr gute Formel-1-Fahrer. Aber man hat das bei Renault vor einem Jahr, als es mal diese Spekulationen gab, ob Fernando Alonso zurückkommen könnte, hat man das relativ deutlich gemacht und gesagt, naja, was sollen wir jetzt in dieser Situation mit einem Fernando Alonso? Weil wir haben gar nicht das Auto, was Weltmeister werden kann, also brauchen wir auch nicht den entsprechenden Fahrer dazu. Und ja, insofern ist es natürlich richtig, was du sagst.
Jetzt haben sie natürlich auch gesagt, wenn ich das kurz noch einhaken darf, dass sie auch gar kein Geld für Topware haben. Also von daher ist es dann natürlich, ja, wobei man kann natürlich auch auf der anderen Seite sagen, damals 2002, 2003, Fernando Alonso und Jarno Trulli, das waren jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt auch jetzt keine Weltklassefahrer, aber Fernando Alonso hat sich mit dem Team eben entwickelt und hat das Team auch nach vorne gebracht, genauso wie Jarno Trulli mit seiner Erfahrung. Und das sehe ich jetzt halt bei Renault nicht. Deswegen ist es halt auch die Frage, ob die Aussage so schlüssig ist zu sagen, ja, also erst das Auto und dann die Fahrer. Vielleicht sollte man das lieber andersrum angehen, aber...
Ja, es geht, glaube ich, da tatsächlich, wie du gerade auch schon sagtest, so ein bisschen um den Kostenfaktor, weil ein Fernando Alonso wird jetzt nicht für 1 Million Euro im Jahr für Renault fahren, dem müsste man schon ein bisschen mehr zahlen. Und ich glaube tatsächlich, dass Renault sich dann sagt, naja, wir könnten Alonso jetzt 20 Millionen im Jahr zahlen, aber das ist ja rausgeworfenes Geld, weil ja, er könnte sicherlich das Auto weiterentwickeln, aber er gewinnt ja kein Rennen für uns, weil das Auto einfach jetzt noch nicht gut genug ist. Und ich glaube tatsächlich, dass man einfach aus wirtschaftlicher Sicht dann sagt, naja, es macht keinen Sinn, jetzt viel Geld für irgendwelche Fahrer rauszuwerfen. Deswegen glaube ich, hat man sich ein Budget gesetzt und innerhalb dieses Budgets werden vermutlich dann eben Nico Hülkenberg und Carlos Sainz die Piloten sein oder die besten Piloten, die man eben für dieses Geld bekommen konnte.
Dann vielleicht noch einmal, um das Thema Fahrer nochmal kurz aufzuwerfen, wird ja auch ein ständiges Thema für unsere Sendung sein in diesem Jahr. Gehen wir mal davon aus, dass Carlos Sainz dann nächstes Jahr nicht mehr für Renault fahren wird, nämlich dass er dann wieder für eines der Red Bull Teams an den Start gehen wird. Red Bull hat ja dann noch eine Option auf ihn, der Vertrag läuft ja noch. Was wäre denn mit Daniel Ricciardo bei Renault? Ich meine, Daniel Ricciardo wird auch einer dieser Fahrer sein, der gerne was aufbauen will bei Ferrari. Ferrari ist ja das nächste Thema. Wäre er halt nur die klare Nummer 2 neben Sebastian Vettel, das ist völlig klar. Auch wenn er natürlich Sebastian Vettel bereits in seinem letzten Red Bull-Jahr geschlagen hat, wäre doch die Möglichkeit, jetzt zu Renault zu gehen, mit den neuen Optionen, die sich dadurch bieten, auch da die Nummer 1 zu sein. Da möchte ich Nico Hülkenberg nicht zu nahe treten, aber dann wäre Daniel Ricciardo ganz klar die Nummer 1 und Nico Hülkenberg müsste sich hinten anstellen. Wäre Daniel Ricciardo nicht dann die ideale Besetzung für Renault nächstes Jahr?
Ja, also zunächst mal muss ich sagen, ich wäre mir da gar nicht so sicher, ob er tatsächlich bei Ferrari die klare Nummer 2 wäre. Also zumindest würde man es öffentlich anders darstellen für die ersten Rennen. Und wenn dann Vettel die ersten Rennen gewinnt und Ricciardo jeweils Fünfter wird, dann wäre wahrscheinlich schon die Nummer 1, so wie es jetzt ja auch Kimi Räikkönen passiert ist. Aber zu dieser Renault-Geschichte, ja, ist eigentlich ein ganz spannender Gedanke. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht wirklich realistisch ist. Aber du hast eigentlich mit allem recht, was du sagst. Also Ricciardo möchte ja perspektivisch auch irgendwann Weltmeister werden. Logisch, das hat er oft genug gesagt. Und ja, natürlich, wenn er sich da bei Renault dann in diesem Szenario etablieren könnte als Nummer 1 und man ihm wirklich auch garantieren könnte, dass man spätestens in 2-3 Jahren ein Auto hat, was auch um den Titel mitkämpfen kann, wäre das sicherlich eine sehr, sehr interessante Konstellation. Aber ich glaube tatsächlich, Daniel Ricciardo sieht das auch eher kurzfristig. Und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, also kurzfristig sehe ich jetzt Renault halt noch nicht um den Titel mitkämpfen. Deswegen ist es, glaube ich, für ihn schwierig, weil er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, zumindest im Vergleich mit Max Verstappen. Und ich glaube, er möchte jetzt nicht noch mal 3 Jahre warten, bis er dann das Team quasi mit aufgebaut hat.
Ich habe das ja schon vor ein paar Ausgaben hier, glaube ich, mehrmals gesagt, dass ich mir das sehr gut vorstellen könnte, dass er vielleicht zu Renault geht, weil bei Mercedes ist Lewis Hamilton außer er hört natürlich auf, das ist natürlich, aber unter normalen Voraussetzungen ist da Lewis Hamilton und bei Ferrari ist Sebastian Vettel. Natürlich hat Daniel Ricciardo an sich die Qualität, mit denen mitzuhalten, aber er würde, glaube ich, immer im Schatten stehen. Also wäre vielleicht Renault eine ganz gute Alternative, weil da wäre er die ganz klare Nummer 1. Und das ist natürlich die Frage, wie schnell sie es dann hinkriegen. Aber vielleicht gar nicht so der schlechte Schritt. Jetzt mit Honda, bei Red Bull ist es aber vielleicht auch interessant für ihn, bei Red Bull zu bleiben. Denn wenn sich das in eine positive Richtung entwickelt, habe ich ja eben schon gesagt, ist man unabhängig, hat vielleicht sogar die Möglichkeit, den stärksten Motor vielleicht in 1-2 Jahren zu haben. Das heißt, ja, da wäre er natürlich auch seitens Honda irgendwo der Star und das Aushängeschild, zusammen natürlich mit Max Verstappen, das ist ganz klar. Wir haben es ja damals auch mit McLaren und Honda in den 80ern gesehen, wo das hinführen kann. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so doof, wie ihn bei Red Bull zu bleiben, in meinen Augen.
Das wird natürlich, glaube ich, eines dieser wichtigen Themen in den nächsten Wochen sein. Was wird aus Daniel Ricciardo? Was wir da machen, was wird aus Red Bull, was wird aus Renault, das dann eher fürs nächste Jahr interessant. Wir werden gleich noch ein bisschen kurzfristiger natürlich auf das Geschehen des großen Preises von Frankreich schauen. Vorab aber noch der Hinweis für euch, dass morgen die BMW International Open losgehen, zum 30. Mal live natürlich auf meinsportradio.de, denn vom 21. bis zum 24. Juni, von Donnerstag bis Sonntag, berichtet meinsportradio.de als offizielles Turnierradio von den 30. BMW International Open live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof in Pulheim. Wir bieten dir umfangreiche Hintergrundberichte, Interviews direkt vom Grün und natürlich den Live-Kommentar vom Turnier. Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. gehen alle an den Abschlag und wir sind live dabei. Los geht es morgen um 11.15 Uhr und dann noch um 15.15 Uhr, Freitag um 11.15 Uhr und 15.15 Uhr. Samstag um 13.45 Uhr und Sonntag um 12.15 Uhr. Das alles live auf meinsportradio.de mit Malte Asmus, Felix Hasselsteiner und Tobias Riemer. Wir freuen uns dann gleich, über die Formel 1 weitersprechen zu dürfen, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Der große Preis von Frankreich. Ja, und wir können, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, Top-Favoriten auf den Sieg sind Ferrari und Mercedes. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Ferrari mit dem großen Momentum, wie es auch auf Formel1.de geschrieben ist, nach Frankreich kommt, dann ist klar, Sebastian Vettel wird alle Sessions dominieren und natürlich gewinnen. Aber die Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und Lewis Hamilton werden natürlich was dagegen haben. Allen voran Lewis Hamilton, der natürlich darauf hofft, dass das Motoren-Update, was jetzt endlich an den Start geht in Frankreich, auch wirklich zündet. Ole, nach dem großen Preis von Kanada haben wir uns alle gefragt, was war denn mit Mercedes los? Was war mit Lewis Hamilton los? Jetzt kommt er nach Frankreich. Spürt er den Druck? Ich meine, jetzt kommen wichtige Wochen für ihn. Natürlich im Hinblick auch auf seinen Heim-Grand Prix in Silverstone. Jetzt sind wichtige Punkte zu vergeben. Glaubst du, dass dieses Motoren-Update, was Mercedes an den Start bringt, wieder dafür sorgen wird, dass Mercedes das Nonplusultra in Frankreich wird?
Das ist eine schwierige Frage. In Kanada war es ja so, dass eigentlich nur Lewis Hamilton off the pace war. Valtteri Bottas ist ja Zweiter geworden. Ja, hat auch ganz gutes Qualifying abgeliefert. Das ist halt die Frage, wenn das Motoren-Update früchtet, ob dann auch Lewis Hamilton wieder dazu in der Lage ist, die Leistung abzurufen. Ich denke aber trotzdem, selbst mit Motoren-Update werden sie jetzt nicht wieder vor Ferrari landen. Und auch nicht so deutlich, wie es zum Beispiel im Qualifying in Australien war, am Anfang der Saison. Ich glaube, dass sie auch in Frankreich wieder gleich auf sein werden. Für mich hat Ferrari momentan das beste Gesamtpaket. Und ich würde auch Red Bull nicht aus der Verlosung jetzt rausnehmen, unbedingt. Auch wenn es natürlich irgendwie zwei lange, respektive drei lange Geraden gibt. Deswegen, ich glaube, dass auch hier wieder Mercedes Schwierigkeiten haben wird. Für die nächsten Wochen ist das natürlich interessant, wobei Silverstone und Spielberg sollte dem Mercedes dann wieder besser liegen in meinen Augen. Aber ich glaube, in Le Castellet ist der Ferrari noch ein bisschen besser und ja, ich glaube, dass das auch mit Motoren-Update bei Mercedes nicht unbedingt anders sein wird.
Ruben, ist das nicht eine verrückte Situation? Wenn wir uns mal an das erinnern, was wir vor der Saison erwartet hatten, nämlich, klar, in gewisser Weise einen Zweikampf, vielleicht sogar Dreikampf, aber jetzt haben wir eine Situation vor diesem ja, Triple-Header, die super interessant ist. Denn Ferrari ist auf einem absoluten Höhenflug, wenn man so will. Mercedes weiß nicht so ganz, woran es liegt, dass man diese Probleme hat, wie man sie hat. Die ganze Zeit, als ich dann die letzte Ausgabe Starting Grid gehört habe, die Ole und Christian gemacht haben nach dem Kanada Grand Prix, könnt ihr euch übrigens im Archiv auf meinsportradio.de bei iTunes auch gerne nochmal anhören, dass Mercedes einfach zu wenig entwickelt hat. Ja, man hat das Auto quasi so gelassen, wie es war aus dem letzten Jahr, wahrscheinlich mit dem Gedanken, ja, Ferrari, die werden schon nicht die ganz großen Schritte machen und wir sind damit gut gefahren. Lieber das, was wir wissen, als eine launische Diva. Wir haben noch diese Worte von Toto Wolff im Kopf. Und jetzt geht's wirklich Rad an Rad mit Ferrari und Red Bull klopft halt immer mal an, aber ich glaube, das könnte in Frankreich schwer werden für Red Bull. Das ist für uns Fans natürlich eine wahnsinnig interessante Situation, weil es einfach dann spannend bleibt vorne. Aber ich glaube, gerade für Mercedes eine Situation, die denen doch ganz schön viel Kopfzerbrechen bereitet.
Ja, Kopfzerbrechen mit Sicherheit. Da haben ja Ole und Christian auch in der letzten Ausgabe schon relativ viel drüber gesprochen, dass es da ja auch ein bisschen Kritik dann gab, nicht nur am Team, sondern auch an Lewis Hamilton, ob der möglicherweise jetzt nicht mehr motiviert genug ist, um nochmal den nächsten Titel zu holen und solche Geschichten, glaube ich persönlich jetzt nicht. Und was man dabei natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass Mercedes ja seit 2014 immer das beste Auto im Feld hatte. Also letztes Jahr war es schon knapp mit Ferrari, aber im Großen und Ganzen war Mercedes da immer noch besser. Und ich glaube, das Problem, was man einfach hat, ist natürlich auch in dem Zusammenhang, wenn du das beste Auto hast, ist natürlich auch jeweils nur noch relativ wenig Luft nach oben. Das heißt, es ist ja ganz normal, dass jetzt in diesen letzten Jahren Ferrari und auch Red Bull respektive Renault als Motorenhersteller eben immer mehr aufgeholt haben, weil die einfach, gerade was den Motor anging zum Beispiel, 2014 ja noch gefühlt 3 Jahre hinter Mercedes hinterher waren. Und Mercedes war einfach so weit entwickelt damals schon, dass es einfach nur noch relativ wenig Luft nach oben gab. Das heißt, die konnten sich gar nicht mehr so extrem verbessern. Dadurch ist das jetzt alles ein bisschen näher zusammengerückt. Tatsächlich, dass Ferrari jetzt in Kanada die Nase vorne hatte, hat mich persönlich sehr überrascht. Ich hatte ja auch hier in der Sendung vorher gnadenlos richtig prognostiziert, dass Lewis Hamilton wahrscheinlich nicht zu schlagen sein wird. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber es war ja tatsächlich so, dass eigentlich Kanada immer eine Mercedes-Strecke und vor allem auch eine Hamilton-Strecke war. Und dass man da dann so unter die Räder kommt, aus diversen Gründen, das war schon überraschend. Und Toto Wolff hat ja auch danach relativ deutliche Worte gefunden. Wenn man es positiv formulieren möchte, auch mit Blick auf die Vergangenheit, kann man eigentlich sagen, immer wenn Mercedes so ein bisschen angeschlagen war, waren sie eigentlich am gefährlichsten. Also wir erinnern uns noch dann zurück an letztes Jahr, als es da das größte Debakel in Anführungszeichen der Saison eigentlich in Monaco gab, als Lewis Hamilton damals schon in Q2 ausgeschieden ist und man danach dann dieses sogenannte Notfallprogramm, wie es Toto Wolff, glaube ich, bezeichnet hat, angeworfen hat. Und in den nächsten Rennen war man dann auch direkt wieder vorne. Also ich glaube tatsächlich, das kann Mercedes auch positiv nutzen, diesen Effekt, dass man eben weiß, okay, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass man vielleicht ein bisschen zu konservativ war bisher und dass jetzt wirklich Kanada eine Strecke, auf der man eigentlich dominieren sollte, erfahrungsgemäß, dass man da so schlecht abgeschnitten hat, dass man das jetzt als wirklich als diesen Weckruf, den Toto Wolff ja auch gefordert hat, sieht und möglicherweise schon jetzt in Frankreich dann umso stärker wieder zurückkommen wird. Und ich glaube tatsächlich auch Lewis Hamilton. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht mehr motiviert genug ist. Dafür ist er eigentlich nicht der Typ. Ich glaube, auch der wird doppelt motiviert jetzt nach Frankreich kommen. Und also auch wenn ich in Kanada damit daneben lag, widerspreche ich Ole jetzt mal und sage, für mich ist Mercedes hier Favorit.
Weiterer Faktor, der für Mercedes spricht, es gibt keine Hypersoft-Reifen. Mit den Hypersoft-Reifen kam die Mercedes jetzt nicht super gut klar. Gefahren wird auf den gelben Soft, den roten Supersoft und den lilanen Ultrasoft-Reifen. Und das könnte dem Mercedes natürlich auch nochmal entgegenkommen, Ole. Weswegen ich, glaube ich, eigentlich auch eher in die Richtung von Ruben gehen würde, dass Mercedes für mich hier dann doch Favorit ist.
Naja, also der Mercedes ist ja klassischerweise auf den gelben am besten irgendwie immer.
Da muss Hamilton aber haushalten, er hat nur einen Satz dabei.
Ja, dann wird's natürlich tricky. Das könnte schwer werden, also dann vielleicht eher nicht. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie das Wetter wird, also wenn es heiß wird. Ja, da tut sich Mercedes ja generell immer so ein bisschen schwer. Also ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass Ferrari wirklich dieses Jahr da immer mithalten kann. Und ja, generell die Saison von Mercedes war jetzt insgesamt eher durchwachsen, muss man sagen. Auch wenn die Zahlen natürlich was anderes sprechen, aber so generell, ich glaube, dass auch Ferrari hier wieder gut sein wird. Ich glaube aber, dass natürlich Mercedes dichter rankommen wird, dass es schon eng sein wird, aber also mein Bauchgefühl sagt mir, dass Ferrari vorne liegen wird in der Endabrechnung. Das lässt sich einfach sehr schwer prognostizieren.
Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne dieses Jahr, weil wir hatten jetzt sehr, sehr viele Jahre, wo wir gesagt haben, mit wenigen Ausnahmen, naja gut, das ist eine Strecke, da kommt Mercedes hin und dann haben wir eigentlich nur diskutiert, haben sie jetzt eine halbe Sekunde Vorsprung oder haben sie eine ganze Sekunde Vorsprung? Das war eigentlich die einzige Frage. Und dieses Jahr ist es ja wirklich so, dass es erstmals seit langer Zeit wieder richtig schwer ist, konkrete Vorhersagen zu treffen. Also, dass sich Mercedes zum Beispiel in Monaco schwer tun würde, das war vorher klar, aber ansonsten, wenn man sich die bisherigen Rennen anschaut, man hat eigentlich nach dem Winter gesagt, jo, Mercedes hat die Kurve gekriegt, die waren bei den Tests die schnellsten, die werden das Ding jetzt wieder nicht ganz so krass dominieren wie 2014 bis 2016, aber die werden wieder vorne sein. Und dann haben wir den Saisonstart und Sebastian Vettel gewinnt die ersten beiden Rennen. Und jetzt auch wieder in Montreal das gleiche Spiel, wo man auch sagt, typische Mercedes-Strecke und am Ende gewinnt auch wieder Ferrari. Dafür gewinnt Mercedes dann halt in Baku und in Spanien. Also das ist, und Red Bull auch schon mit 2 Siegen, wollen wir auch nicht vergessen. Es ist wirklich relativ unvorhersehbar dieses Jahr und das ist ja eigentlich auch genau das, was wir uns gewünscht haben.
ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Was glaubt ihr denn eigentlich? Also aus dem Mercedes-Lager hört man dann ja auch immer, auch nach diesem Grand Prix von Kanada, wir werden sich jetzt zusammensetzen, wir Tacheles reden, es wird irgendwas passieren. Ja, was passiert denn da? Also mal ganz im Ernst. Da ist ja die Formel 1, finde ich, noch schlimmer als der Fußball teilweise. Da wird immer gesagt, ja, es wird Konsequenzen geben. Ja, was sind denn die Konsequenzen? Also das ist so dieses Gelabere, was mir auf den
vielleicht
Geist geht.
Vielleicht setzt man Marco Reus ins Auto.
Ja. Ich glaube, da geht's ja gar nicht so sehr um personelle Konsequenzen. Das ist ja auch nicht der Führungsstil von Toto Wolff. Also wenn irgendwas nicht läuft, dann werden bei Mercedes nicht direkt die Leute ausgetauscht. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Anders als im Fußball zum Beispiel, um mal bei diesem Vergleich zu bleiben. Beim Fußball ist es ja dann, wenn man sagt, es gibt Konsequenzen, ist ja häufiger mal der Trainer der Erste, der dann über die Klippe springt. Das ist tatsächlich bei Mercedes nicht so. Das ist dieser Führungsstil von Toto Wolff, dass man wirklich eine Einheit ist, dass man auch nicht die Schuld dann auf eine einzelne Person schiebt oder eine einzelne Gruppe, die halt irgendwo Mist gebaut hat, sondern dass man sagt, okay, wir stehen zusammen. Insofern die Konsequenzen, die da gezogen werden, die werden im Endeffekt tatsächlich so aussehen, dass man sich halt zusammensetzt, genau analysiert, warum hat es jetzt in Montreal nicht geklappt? War es jetzt wirklich im Endeffekt einfach nur dieser Verbremser von Lewis Hamilton im Qualifying, der dann eine Auswirkung auch auf das Rennen hatte wegen der schlechten Startposition? Oder warum sind wir mit den Reifen nicht zurechtgekommen? Solche Dinge. Und dann wird man, nachdem man das analysiert hat, eben an den entsprechenden Stellen auch anpacken. Wie genau das abläuft, kann ich jetzt von außen tatsächlich auch nicht beurteilen, aber das wird halt, ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass man da irgendwelche Schnellschüsse dann bei Mercedes betreibt, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt das Auto komplett um, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Das hat man zum Beispiel auch in diesem Jahr nicht getan, man hat ja auch, du hast es ja gerade schon angesprochen, Kevin, man hat ja auch gesagt, ja, wir wollen eigentlich jetzt nicht so viel ändern, wir wollen die Stärken des Autos beibehalten und eben die Schwächen ausmerzen und ja, das ist, glaube ich, die Einstellung, mit der man da rangeht, relativ ruhig, relativ aufgeräumt und ja, das wird sich dann am Wochenende zeigen, ob das dann auch wirklich Früchte getragen hat dieses Mal.
Wo positionieren wir Red Bull eigentlich an diesem Wochenende? Naja, klar, vieles wird sich natürlich darauf fixieren, dass sie jetzt den Motorenpartner gewechselt haben für die neue Saison, aber die Saison jetzt läuft noch eine ganz schön lange Zeit und bei Renault wird man sich natürlich jetzt auch Gedanken machen, inwieweit beziehen wir Red Bull jetzt noch in die laufende Planung ein? Wahrscheinlich nicht so sehr, da wird man versuchen, die möglichst rauszuhalten. Bedeutet das für Red Bull weitere Probleme? Aber vielleicht erstmal kurzfristig natürlich der Gedanke, was ist für die beiden Fahrer Max Verstappen und Daniel Ricciardo in Frankreich drin? Wir haben gerade schon gesagt, es kommt viel über Geschwindigkeit, weniger Abtrieb. Das kommt dem Red Bull jetzt nicht so entgegen. Strategisch könnte man einiges versuchen hinzubekommen. Aber ich glaube, eine wirkliche Chance auf den Sieg haben die Red Bulls nur, wenn es bei Ferrari und Mercedes jeweils große Probleme oder es dann doch den künstlichen Regenschauer seitens der Veranstalter gibt, oder Ole?
Würde ich gar nicht ausschließen. Also ja, wir im Prinzip sagen wir vor jedem Rennen das Gleiche, nämlich ja, Mercedes wird eigentlich schon vorne sein, Ferrari irgendwie dahinter könnten, aber irgendwie trotzdem
gewinnen. Also vor Monaco haben wir ganz klar gesagt, dass Ricciardo gewinnt.
Das ist richtig, aber ich vor allen anderen.
Ja, stimmt.
Und dann sagen wir halt, ja, Red Bull, ja, weiß ich nicht, aber dann, so wie in China, sind sie dann plötzlich trotzdem stark. Also ich würde Red Bull da jetzt nicht ganz rausnehmen. Natürlich ist es auf dem Papier so, dass ja Mercedes und Ferrari besser sein müssten. Aber wir haben auch gesehen dieses Jahr, dass Red Bull eigentlich auf allen Strecken bis jetzt gut war. Natürlich haben sie jetzt nicht auf allen Strecken gewonnen. Deswegen, hier gibt es auch viele ja, langsame und schnelle Kurven. Also ihre Dynamik ist durchaus hier auch gefordert. Und Red Bull hat dieses Jahr ein ziemlich gutes Gesamtpaket insgesamt. Deswegen könnten sie trotzdem irgendwie vorne mit dabei sein. Und du hast gesagt, Strategie, wenn sie da wieder irgendwie den richtigen Riecher haben, können sie auch das Rennen gewinnen. Also ich würde es nicht ausschließen. Wir wissen das wahrscheinlich dann erst ja Freitag, spätestens Samstag. Der Faktor ist natürlich auch, dass wir diese Strecke jetzt noch nicht kennen und die Teams auch nicht. Man hat da zwar so ein bisschen getestet, hat da die Regenreifen zum Beispiel getestet oder generell Reifentests gemacht. Allerdings ist man da halt seit 1990 nicht mehr gefahren und damals in einer anderen Anbindung. Deswegen kann man das gar nicht verlässlich sagen. Ich würde Red Bull nicht ausschließen. Sie werden auf jeden Fall wieder ums Podium mitkämpfen und wer weiß, vielleicht fällt ja auch einer der Top-Piloten mal out. Ja, soll passieren. Dann ist Red Bull sicherlich da und gerade auch Max Verstappen, der wird sicherlich motiviert sein. Und ja, also ich würde die, wie gesagt, nicht ausschließen. Ich glaube, dass sie auf jeden Fall vorne mit dabei sein werden.
Ich finde auch, man sollte Red Bull in diesem Jahr generell nicht ausschließen. Das große Problem, was sie halt haben, ist nach wie vor einfach das Qualifying. Und wir wissen ja, wie wichtig das Qualifying einfach in dieser momentanen Formel 1 ist, in der das Überholen so schwierig ist. Das heißt, was die Rennpace angeht, war Red Bull tatsächlich in diesem Jahr, glaube ich, überall sehr, sehr stark. Nur wenn du halt dann immer erst von 5 und 6, beziehungsweise nur von 5 und 6 losfährst, hast du halt schon ein Problem. Und ja, über die Strategie kann man vielleicht dann noch den einen oder anderen Platz gewinnen. Aber wenn du halt nur aus der dritten Reihe startest, ist es fast unmöglich, ohne Safety Car oder irgendwas das Rennen am Ende noch zu gewinnen. Und ich glaube tatsächlich, das ist ihr Kernproblem, dass sie ein schnelles Auto haben im Rennen. Das ist klar, deswegen muss man sie tatsächlich überall eigentlich auf der Rechnung haben. Aber ja, also ein großer Teil der Entscheidung darüber, ob sie gewinnen können oder nicht, fällt halt auch dieses Mal dann schon wieder am Samstag. Und da glaube ich einfach, wird es halt wieder nicht reichen, um irgendwo in die Top 3 reinzufahren.
Genau, das sage ich auch. Also ich glaube, dass an diesem Wochenende kein Red Bull auf dem Podium steht. Ich glaube einfach, dass Ferrari und Mercedes aktuell so stabil sind, dass es da keine technischen Ausfälle geben wird. Vielleicht ja fahrerische, wir werden es sehen. Also ich rechne nicht mit Red Bull an diesem Wochenende. Das ist einfach mal so meine Meinung. Ihr wollt ja, dass ich mehr Meinung einbringe. Das ist jetzt meine Meinung, dass Red Bull an diesem Wochenende keine große Rolle spielen wird. Zumindest nicht oben. Gucken wir auf den Rest des Feldes, müssen wir natürlich auch beleuchten, ist ganz wichtig, denn wir haben ja, Ruben, das ist vorhin schon angesprochen, einige Heimspiele, die wir feiern, nämlich das Renault-Werksteam, natürlich klar. Esteban Ocon, der gebürtige Franzose, der sein Heimrennen haben wird, Pierre Gasly natürlich auch und Romain Grosjean. Und alles natürlich irgendwie Teams und Faktoren, die für Spannung sorgen können im Mittelfeld. Das Renault-Werksteam, was sich immer weiter nach vorne pflügen will, wenn man so will. Esteban Ocon, der Force India, der immer besser zu funktionieren scheint, Esteban Ocon, der eigentlich immer hochmotiviert an die Sache rangeht, Pierre Gasly, der, finde ich, solide Leistungen zeigt im Toro Rosso und Romain Grosjean, der mit Haas darauf hofft, dass das Update endlich zündet und dass man wieder in die Sphären fahren kann, in die man sich zu Beginn der Saison so gesehen hat und in der ja dann doch viele Experten Haas immer noch sehen. Wer wird denn von denen deiner Meinung nach den großen Unterschied machen dieses Wochenende, Ruben?
Jetzt nur auf die Fahrer bezogen oder tatsächlich auf alle Teams im Mittelfeld?
Ja, kannst du darauf beziehen, wo du willst. Du kannst natürlich auch auf die französischen Fahrer kommen.
Dann fange ich vielleicht tatsächlich mal mit Renault an, weil ich tatsächlich glaube, dass Renault bei diesem Heimspiel am Ende wieder Best of the Rest sein wird. Also sprich viertes Team hinter den drei, über die wir gerade schon gesprochen haben. Weil mehr geht halt momentan einfach nicht. Also es wäre halt, sofern die sechs da vorne alle durchkommen von Mercedes, Ferrari, Red Bull, ist halt Platz sieben das Maximum, was drin ist. Die einzige Möglichkeit, noch mehr abzustauben, ist halt, wenn da vorne irgendwer Probleme hat oder ausfällt. Und dahinter, ja, hinter den drei Top-Teams bekommen halt im Normalfall die anderen so ein bisschen das ab, was übrig bleibt. Da sehe ich tatsächlich Renault relativ weit vorne, so wie sie es auch schon in Kanada waren. Theoretisch sollte eigentlich auch Haas da irgendwo vorne auf diesem Niveau von Renault sein. Nur sie haben es halt einfach in dieser Saison nicht geschafft, das mal abzurufen. Das finde ich auch super schade. Ich weiß nicht, ob ich es hier in der Sendung schon mal gesagt habe, aber Haas ist tatsächlich für mich eigentlich gemessen an dem Auto, das sie haben, die größte Enttäuschung des Jahres. Weil sie stehen auf WM-Platz 8. Also die einzigen, die noch schlechter sind, sind Sauber und Williams. Und wo die stehen, insbesondere Williams, da haben wir jetzt auch schon oft genug drüber gesprochen. Also das sollte eigentlich kein Maßstab sein. Und sie haben eigentlich wirklich ein Auto, was gut genug ist. Das haben wir in Australien ja direkt beim Saisonauftakt gesehen, da mitzufahren hinter den Top 3. Aber sie haben es halt fast nie abgerufen. Und einer, der es noch gar nicht abgerufen hat, mal aus eigenem Verschulden heraus, mal aus technischen Problemen heraus, ist Romain Grosjean, der tatsächlich der einzige Fahrer ist, neben Sergej Sirotkin, der noch keinen einzigen Punkt gesammelt hat. Was, glaube ich, jetzt so vor der Saison auch keiner auf dem Zettel gehabt hätte. Also der hatte einerseits sehr, sehr viel Pech. Dann erinnern wir uns zum Beispiel an Baku zurück. Da war es jetzt nicht nur Pech. Aber es ist halt für ihn eine total verkorkste Saison bisher. Und ja, also vielleicht wäre für ihn jetzt das Heimspiel in Frankreich der richtige Moment, um dann auch mal das Glück auf seiner Seite zu haben. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass Haas gerade jetzt auch mit dem Update ein Auto hat, was gut genug sein sollte, um da mit Renault zu kämpfen, vorne an der Spitze des Mittelfelds. Ob sie es dann endlich abrufen werden, wird sich zeigen. Und ja, ansonsten haben wir halt noch McLaren, Toro Rosso, Force India. Das sind alles so Teams, die man momentan relativ schwer einsortieren kann, weil es sich doch von Strecke zu Strecke immer wieder so ein bisschen verschiebt. Also im Mittelfeld fällt es ganz schwer, eine Prognose zu machen. Das Einzige, was ich mir als Prognose zutrauen würde, ist tatsächlich, dass es, sofern es keinen Safety Car gibt oder die künstliche Bewässerung plötzlich losgeht, dass es wieder keine Punkte für Williams geben wird.
Ja, gut, da können wir die Uhr nachstellen mittlerweile.
Das ist jetzt keine ganz so gewagte These, aber ansonsten, es ist einfach so eng, also selbst Sauber zum Beispiel, weil Charles Leclerc ist jetzt, oder Leclerc ist jetzt momentan richtig gut in Form, selbst den würde ich halt nicht ganz rausnehmen aus dieser Rechnung, irgendwo da noch einen Punkt abzustauben, wie er es auch in Kanada getan hat. Also außer Williams sind im Prinzip alle Teams irgendwie in der Position, wo man sagt, ja, wenn alles zusammenläuft, könnte was gehen. Also nicht nur vorne an der Spitze ist es dieses Jahr spannend, sondern auch dahinter im Mittelfeld.
Absolut, das stimmt. Und das würde natürlich noch Oles Meinung dazu interessieren. Vielleicht dein Eindruck zum Mittelfeld in Frankreich und natürlich auch zu den drei französischen Fahrern, die ein Heimspiel haben.
Ja, also so wie ich die kenne, fahren sie sich alle drei ins Auto.
Das wäre
natürlich das E-Tüpfelchen. Es ist total schwierig einzuschätzen. Also das liegt halt auch daran, wie eben schon gesagt, dass diese Strecke halt lange nicht im Kalender war und dass sie nicht unbedingt mit einer Strecke aus jetzt ja dem aktuellen Kalender vergleichbar ist. Ja, schon eine sehr eigene Charakteristik, wenn jetzt auch nicht die spannendste, aber schon relativ eigen. Das macht es schwierig, da irgendwie was abzuschätzen. Ich würde jetzt, natürlich Renault ist, würde ich auch sagen, da wieder vierte Kraft, klar. Dahinter würde ich jetzt spontan Force India sehen, die eigentlich auf einem guten Weg sind, die das eigentlich, ja, dem Auto müsste diese Strecke liegen und dann, also Williams ist klar, die müssten, also die werden wieder hinten sein, ist halt die Frage so, was Toro Rosso und McLaren machen. Ich würde McLaren vielleicht als Team hinter Force India einschätzen, aber ist auch wirklich komplett ins Blaue getippt. Also ich glaube, da kommt es halt drauf an, wer den besten Tag hat und wer vielleicht am besten auch durchs Rennen kommt. Lässt sich einfach komplett schwer sagen in meinen Augen. Ist auch die Frage, was Rumi eben schon gesagt hat, Sauber, Charles Leclerc. Der ist natürlich, hat natürlich in gewisser Weise auch ein Heimspiel, weil jetzt Monaco jetzt nicht so weit weg ist.
Das stimmt.
Von da, der ist natürlich sicherlich auch hoch motiviert. Das heißt, der wird sicherlich auch wieder ja um Platz 10, 11, 12 kämpfen können. Es ist, glaube ich, wirklich wie noch mehr denn je ein Glücksspiel, was das Mittelfeld angeht, hinter Renault. Es kommt wirklich darauf an, wer da das beste Wochenende erwischt. Ich glaube, das hat nicht unbedingt was mit Performance zu tun. Aber ja, vielleicht Toro Rosso. Also wenn man eine Strecke mit dieser vergleichen kann, dann vielleicht am ersten Bahrain. Und da war Toro Rosso ja jetzt nicht so schlecht. Aber ganz ehrlich, keine Ahnung.
Okay. Was festzuhalten ist gerade im Mittelfeld, müssen die Teams jetzt auch punkten. Jedes Team muss natürlich immer punkten, aber jetzt auch in den nächsten paar Wochen, das ist für so ein Team wie Haas ganz wichtig, dort zu punkten. Das ist für Renault natürlich unglaublich wichtig, dort zu punkten. Aber auch für Williams wäre es mal wichtig, Punkte einzufahren, vernünftige Punkte, nochmal dauerhaft Punkte, aber das haben wir auch schon festgestellt, das wird wahrscheinlich auch an diesem Wochenende sehr, sehr schwer und ich persönlich bin ganz gespannt auf die Performance von Force India an diesem Wochenende. Ich kann mir vorstellen, dass die wieder mal für eine ganz, ganz große Überraschung sorgen könnten und sehe da auch Esteban Ocon tatsächlich als einer derer, die da in Anführungsstrichen ganz vorne mitfahren können. Würde ich nicht ganz ausschließen, wird, glaube ich, im Mittelfeld fast noch spannender, als es vorne sein wird, dieses Rennen in Frankreich. Aber wir lassen uns gerne eines anderen überzeugen. Vielleicht wird es auch das spannendste Rennen aller Zeiten in der Formel 1. Man weiß das ja nie. Das ist ja das Schöne an der Formel 1. Deswegen gucken wir sie ja so gerne. Und gleich machen wir nochmal weiter, machen jetzt eine kurze Pause. Es gibt Neues von McLaren. Ich wollte schon McLaren Honda sagen. Ja, aber von McLaren Renault natürlich. Das werden wir hier eruieren. Und wir blicken auf die historische Figur der Woche sozusagen. Also wir haben ja von euch die Bitte bekommen, immer mal einen Fahrer aus der Formel-1-Historie zu beleuchten. Das machen wir heute natürlich auch wieder. Ja, und Dr. Helmut Marko hat mal wieder eine Karriere beendet. Welche Karriere? Das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Vor diesem Grand Prix de France auf dem Circuit Paul Ricard, Kevin Schorren, Ole Waschkau, Ruben Zimmermann, der kommt vom motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Und wir machen weiter mit unserer beliebten Kategorie Neues von McLaren Renault. Und Fernando Alonso hat es tatsächlich geschafft. Er hat das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen. Und ähnlich wie Nico Hülkenberg ist natürlich die große Frage, kommt er mit dem Pokal in die Pressekonferenz? Und ich gehe mal schwer davon aus, dass er es tun wird. Trotzdem, ihr beide habt natürlich das 24-Stunden-Rennen besser verfolgt als ich, denn ich war im Urlaub und habe mich eigentlich komplett abgeschottet von jeglichem Sport, tatsächlich auch von der Fußball-WM größtenteils. Wie ist euch diese Performance von Fernando Alonso in Le Mans in Erinnerung geblieben? Und was bedeutet das für seinen Formel-1-Status?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Rennen auch nur sporadisch verfolgen können, weil ich an dem Wochenende selbst im Rahmen der MotoGP gearbeitet habe. Habe natürlich aber unter anderem unseren Live-Ticker auch immer mal wieder nebenbei laufen lassen auf motorsporttotal.com. Ich sag mal, es war jetzt ja nicht die große Überraschung, dass Fernando Alonso dieses Rennen gewinnt. Also vielleicht für alle Leute, das mal kurz zu erklären, die jetzt nicht ganz so genau wissen, was da dieses Jahr in Le Mans abgelaufen ist. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, wie die Kräfteverhältnisse 2014 in der Formel 1 und so, dass Fernando Alonso in dem Mercedes gesessen hätte. Also so war ungefähr seine Chance, dieses Rennen zu gewinnen. Und das heißt dann halt schon, die Chance war jetzt nicht so gering. Also es war im Prinzip eine Zweiklassengesellschaft. Aber nach dem, was ich gehört habe, zumindest hat er seinen Job, ich meine, er kann ja nichts dafür, dass es keine Gegner gab, aber nach dem, was ich gehört habe, hat er seinen Job wohl sehr, sehr gut gemacht. Dafür, dass er das erste Mal in Le Mans gefahren ist, hat keine Fehler gemacht, hat das sehr, sehr souverän über die Bühne gebracht. Und Ole, du hast vielleicht vom Rennen wahrscheinlich ein bisschen mehr gesehen als ich und kannst es dann vielleicht aus erster Hand auch berichten.
Ja, ich habe jetzt auch nicht so viel gesehen, weil ich Samstag den ganzen, auf zwei Geburtstagen war. Also da konnte ich dann immer nur mal so ein bisschen reinschauen. Aber das, was ich gesehen habe, ja, abends, / nachts habe ich dann ein bisschen mehr geguckt und am Sonntag, Fernando Alonso hat das schon sehr gut gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass er da mitgeschleift wurde von Kazuki Nakajima und Sebastian Buemi, sondern er hat schon wirklich Leistung gebracht, war auch wirklich schnell, gerade in der Nacht hat er auf den anderen Toyota, ist ja bei Toyota gefahren, viele Medien haben ja nur vom Alonso-Auto gesprochen, aber es war Toyota. Hat er wirklich einen guten Job gemacht, hat da anderthalb Minuten, glaube ich, Rückstand nach einer zuvor eingefangenen Strafe, meine ich, auf Pechito Lopez aufgeholt, im gleichen Auto wohlgemerkt. Da gibt es natürlich jetzt wieder dann Gerüchte, dass der absolut langsam gemacht hat und so. Ja, keine Ahnung, weiß man nicht. Die Gerüchte gab es ja immer, dass auch man Fernando Alonso gewinnen hat lassen, aber es war eigentlich für mich ein Sieg aus eigener Kraft. Dann nachts ein Vierfachstint in diesem Zusammenhang gefahren, am Tag auch am Sonntag wieder sehr gute Rundenzeiten gefahren. Also dieser Sieg war wirklich selbst herausgefahren und verdient. Hat natürlich den Beigeschmack irgendwie so ein bisschen vom letzten Rennen in Spa, wo man ja doch das Auto von Alonso hat gewinnen lassen. Aber ja, die waren dann schon auch am Sonntag vorne und man hat sich natürlich dann, glaube ich, relativ früh, ich glaube so 2 Stunden vor Rennende dazu entschlossen, dass dieses Auto dann das Rennen gewinnen soll. Allerdings natürlich auch unter dem Hintergrund nicht nur, weil Alonso auf diesem Auto saß, sondern auch, weil man ja 2016 genau dieses Auto den Sieg da ja 2 Runden vor Schluss hat hergeben müssen oder sogar 1 Runde vor Schluss. Deswegen Das war dann so ein bisschen der Hintergrund und ja, das andere Auto mit Mike Homewaker, Mui Kobayashi und Pichito Lopez, das ja, hatte dann auch so ein paar Probleme noch am Sonntag, so kurz vor Rennende. Und so, dass es dann relativ easy nach Hause gefahren wurde von Seiten Nakajima. Aber insgesamt wirklich gute Leistung von allen dreien auf dem Auto, sind ja alle Premierensieger, wohlgemerkt. Und auch von Fernando Alonso, also absolut verdienter Sieg. Und es gibt ihm natürlich einen Boost jetzt so ein bisschen, ja, für seinen Status. Er hat, ich glaube, er wird die Trophäe mitbringen. Er hatte sie ja schon am Flughafen mit. Ich weiß nicht, ob jemand das Bild gesehen hat.
Ja, gab es im Live-Ticker auf Formel1.de.
Ja. Und ist natürlich wirklich gut. Ist vor allem für McLaren wirklich, wirklich gut, weil das ist ja so ein bisschen das, was dahinter steht. Also ich glaube ihm schon, dass er wirklich Bock drauf hat. Er lobt ja auch immer seine Teamkollegen und so. Und hat er wirklich Bock drauf zu fahren. Er will da, glaube ich, auch eher Rennfahren, als jetzt so im Medienrummel zu stehen. Aber dahinter steckt natürlich auch der Hintergrund so von Zac Brown, dass er sagt, ey, Fernando, fahr doch mal ein bisschen in anderen Klassen, so dass einfach der Fokus, wenn die sportliche Leistung in der Formel 1 stimmt, so ein bisschen auf McLaren und auf dich gelenkt wird, das ist dann für Sponsoren vielleicht gut. Und nächstes Jahr, ja, er hat jetzt zwei Rennen der Triple Crown gewonnen, die will er ja holen. Ich glaube, wir werden ihn nächstes Jahr in Indianapolis sehen. Ich glaube, Lando Norris kann schon mal in den Simulator springen, schon mal mindestens die Strecke in Monaco üben. Also ich glaube, dass wir ihn auch nächstes, also er wird ja die Super Season jetzt auch, glaube ich, zu Ende fahren. Er will ja jetzt auch Weltmeister werden in der WEC. Und ich glaube, dass wir ihn nächstes Jahr auch bei den IndyCars sehen werden. Ich glaube auch mehr als einmal. Das ist ja letztendlich das, was er erreichen will. Und ich glaube, er hat dadurch, durch die Erfahrung, die er in Indy gemacht hat und jetzt auch in der WEC, dann gemerkt, dass es noch andere Sachen außer der Formel 1 gibt, die sogar Spaß machen, wo man vielleicht auch ein kollegialeres Umfeld hat, was alles generell alles ein bisschen entspannter ist und wo man halt auch Erfolg hat. Und ich glaube, der hat da wirklich, wirklich richtig Bock drauf und ist natürlich jetzt vom Standing her, das ist ja auch das ganz Interessante in der Formel 1, gefühlt kommt erst halt Lewis Hamilton, dann Sebastian Vettel und dann schon Fernando Alonso, obwohl er regelmäßig nur um Platz 8 kämpft. Und das ist letztendlich ja definitiv positiv für ihn, für McLaren, aber auch für den gesamten Sport. Und man hat es ja auch gesehen, dadurch, dass Nico Hülkenberg ja so ein bisschen der Türöffner war durch den Sieg 2015, die Formel-1-Piloten haben halt auch Bock, da zu fahren. Also Jenson Button war ja am Start, Fisi Keller war natürlich wie immer am Start, Buemi und Nakajima sind ja auch ehemalige Formel-1-Fahrer, darf man nicht vergessen. Jean-Éric Vergne, der ja eigentlich die LMP2 gewonnen hat, dann aber disqualifiziert wurde, und so weiter. Pierre Gasly war an der Garage von einem LMP2-Team, also, und Romain Grosjean hat ja auch schon gesagt, dass er Bock drauf hat, wenn er so weiterfährt bei Haas, wird er da auch nächstes Jahr fahren. Also, insgesamt finde ich das sehr, sehr positiv für den Rennsport an sich. Und vielleicht kommen ja auch mal so Leute wie Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel auf die Idee, mal was anderes zu machen.
Wir bleiben mal bei McLaren, denn es bleibt ja interessant, auch innerhalb des Teams. Und Zac Brown, du hast den Namen gerade schon fallen lassen, Ole, das ist einer, der hat Visionen für McLaren. Der möchte, dass seine Fahrer auch mal andere Serien fahren, namentlich Fernando Alonso, IndyCar, Le Mans. Ja, und das gefällt vielen Mitarbeitern wohl nicht, ebenso nicht wie die Arbeit von Rennleiter Eric Bouyer, denn Martin Whitmarsh, der ehemalige Chef von McLaren, der Rennchef von McLaren, hat einen Brief bekommen von vielen Mitarbeitern. Die wollen ihn zurückhaben, die wollen, dass er zurückkommt, die wollen, dass er McLaren wieder dahin führt, wo sie hingehören, nämlich nach ganz oben. Ja, in der Daily Mail hat er den Inhalt und den Erhalt des Briefes bestätigt, also das Einschreiben hat funktioniert, direkt an die Zeitung. Ja, das ist gut. Er hat dann aber gesagt, ich habe ihnen gesagt, sie sollen den Brief nicht an mich, sondern lieber an Mansur, dem McLaren-Teilhaber, Mansur Oje, wie auch immer man ihn ausspricht, schicken. Ich liebe dieses Team und bin wahnsinnig traurig, wenn ich mir ansehen muss, was aus ihm geworden ist. Und auf Formel1.de geht es weiter mit dem Satz, Whitmarsh erkennt Bedarf für eine Zäsur und wittert zu viel Politik. Ah je, Ruben, keine Ruhe bei McLaren. Jetzt kommt das auch noch dazu. Was bedeutet das eigentlich, wenn Angestellte des Teams dem ehemaligen Chef einen Brief schreiben, kommt zurück?
Naja, es bedeutet in erster Linie natürlich nichts Gutes. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn es da heißt, dass ihm Teammitglieder einen Brief geschrieben haben. Also waren das jetzt eher 2 oder 20 oder 200? Das muss man ja auch immer ein bisschen in Relation setzen. Aber ja klar, ich meine, wenn du gerade als langjähriger Mitarbeiter bei McLaren jetzt unter Vertrag stehst und dort auch schon diese erfolgreichen Zeiten noch mitgemacht hast, auch die, ja, ich hätte fast gesagt aus der jüngeren Zeit, aber der letzte Titel von Lewis Hamilton ist jetzt ja mittlerweile auch schon 10 Jahre her. Aber halt aus diesem Zeitraum, McLaren hat ja durchaus noch Leute, die halt damals auch schon dort gearbeitet haben. Und wenn du halt diese Zeiten miterlebt hast und jetzt Jahr für Jahr immer wieder nur um Platz 9, 10 kämpfst, dann ist das mit Sicherheit auch frustrierend. Und ja, also ob Martin Whitmarsh jetzt der große Heilsbringer wäre, das ist wieder eine andere Frage. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt in der Vergangenheit leben muss. Dann kann man auch Ron Dennis zurückholen und fährt dann wieder mit Kimi Räikkönen und Juan Pablo Montoya. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, du hast natürlich recht, ein gutes Zeichen ist sowas mit Sicherheit nicht.
Tja, wir sind gespannt, werden das natürlich auch weiter hier in Starting Grid beobachten und kommen jetzt zum nächsten interessanten Randthema der Formel 1. Dr. Helmut Marko, der alte Karrierenzerstörer, hat wieder zugeschlagen. Diesmal geht es um Formel 2-Fahrer Artyom Markelov, der für Russian Time fährt in der Formel 2. 23 Jahre ist der gute Mann jung. 2017 wurde er hinter Charles Leclerc Vize-Weltmeister sozusagen in der Formel 2. Und das brachte ihn 2018 zu einem Testvertrag beim Formel-1-Team Renault. Und es gab immer mal wieder diese Gerüchte, dass Markelov ein Fahrer wäre, der Brandon Hartley ersetzen könnte, falls es da mit ihm bei Toro Rosso zu Ende gehen würde. Und dann hat Markelov aber noch weitere Kritik geübt, und zwar an Dr. Helmut Marko, an seiner Person und daran, dass das Junior-Programm von Red Bull gar nicht mal so gut ist, dass Dr. Marko die Laufbahn junger Fahrer zerstören würde. Ja, und ich sag mal so, es gibt ja auch Belege dafür, dass ein Wort von Dr. Helmut Marko durchaus scharf und hart sein kann. Pierre Gasly kennt das ja. Trotzdem hat der sich ja irgendwie wieder rehabilitiert, man weiß nicht wie. Trotzdem fährt er jetzt bei Toro Rosso. Artyom Markelov wiederum sagt Dr. Helmut Marko, den können wir gar nicht zerstören, weil er wird keine Karriere machen. Boom.
Tja. Das ist eine relativ klare Aussage von ihm. Ich bin tatsächlich auch persönlich nicht unbedingt ein Freund dieses Junior-Programms. Also das muss man sehr differenziert sehen. Das ist ein Thema, über das könnten wir jetzt wahrscheinlich auch eine halbe Stunde sprechen. Es ist tatsächlich so, sagen wir mal so, also er hat ja recht mit seiner Aussage, weil wenn man sich anschaut, wo die Piloten gelandet sind, die es letztendlich bei Toro Rosso nicht geschafft haben, die sind halt mittlerweile nicht mehr in der Formel 1. So einfach ist es. Und insofern ist dieses Programm mit Sicherheit knallhart. Diese Aussage, er zerstört Karrieren, ist halt nicht wirklich falsch, wenn man das jetzt rein an den Fakten misst. Das hat halt was damit zu tun, dass man diese Piloten eben unter Vertrag nimmt und sich halt auch um alles Weitere kümmert. Das heißt zum Beispiel, die meisten davon haben halt keinen eigenen Manager. Das heißt, die sind komplett abhängig von Red Bull. Und das heißt, wenn man dann bei Toro Rosso rausfliegt, hat man natürlich auch keine anderen Türen, die irgendwo noch aufgehen könnten. Und dann muss man sich halt meistens in einer anderen Rennserie nochmal komplett neu versuchen. Nichtsdestotrotz darf man natürlich auch nicht vergessen, bei aller Kritik, dass es auf der anderen Seite ja dieses Junior-Programm vielen Piloten auch überhaupt erst ermöglicht, in der Formel 1 jemals zu fahren oder diesen Weg zu gehen, weil wir wissen, alle Motorsport ist relativ teuer und Red Bull steckt da halt auch eine Menge Geld rein, diese jungen Piloten überhaupt erstmal zu fördern, was auf jeden Fall eine gute Sache ist, das will ich auch gar nicht kritisieren. Nur es ist halt schon so, dass man diese Piloten eben sehr, sehr abhängig macht von dem eigenen Programm. Und wenn es dann eben irgendwann nicht mehr klappt, ja, dann steht man eben relativ schnell auch mal mit leeren Händen da. Das heißt, alles, was ich sagen würde, ist, oder wenn ich irgendeinem jungen Fahrer einen Rat geben würde, dann wäre es einfach nur, überlegst dir sehr, sehr gut, ob du diesen Vertrag mit Red Bull unterzeichnen möchtest, weil ja, entweder du schaffst es halt, also das ist so ein bisschen dieses Make-it-or-break-it-Prinzip, wie es im Englischen heißt. Entweder du schaffst es halt, dann endest du wie Vettel als Weltmeister oder du schaffst es halt nicht und ja, dann bist du halt bei Ferrari Testfahrer.
Ja, es ist aber tatsächlich so ein bisschen der Verschleiß bei Red Bull ja auch zu erkennen. Also wenn wir auf die Liste gucken von Red Bull Junioren, die ausgemustert sind, die aber eigentlich recht talentiert waren, auch bei Formel1.de nachzulesen. Dann lesen wir da Michael Ammermüller, Karun Chantok, Philipp Eng, Neil Jani, Narain Kartikeyan, Robert Wickens und Adrian Zaug. Und auch in der Formel 1 gab es ja Talente, die es gerissen hat sozusagen. Jaime Alguersuari, Sebastian Buemi, Jean-Éric Vergne und zuletzt ja auch Daniel Kiat, der ja jetzt, wie Ruben es angedeutet hat, Testfahrer bei Ferrari ist. Ole, Red Bull zerstört Karrieren, macht aber auch Karrieren, ne? Muss man auch mal so sehen.
Ja, das ist richtig. Also ist es halt Hop oder Top. Wobei, man muss natürlich auch sagen, vielleicht ist es bei einigen halt auch immer der falsche Schritt zum falschen Zeitpunkt. Weil wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, ich habe es eben erwähnt, Buemi und Wern, dieses Jahr Le Mans-Sieger, natürlich Wern disqualifiziert, aber trotzdem, und wird wahrscheinlich dieses Jahr Formel-E-Weltmeister. Und da gab es ja auch immer wieder Gerüchte, die könnten Hartley ersetzen. Ich würde mal so weit gehen und sagen, die haben da absolut keinen Bock drauf. Und Buemi ist ja auch immer noch im Red Bull-Programm. Wern hat sich ja da so ein bisschen gekabbelt mit denen. Der ist ja da raus, soweit ich weiß. Aber die machen jetzt halt eine zweite Karriere. Also vielleicht reicht es bei einigen dann halt auch nicht für die Formel 1, sondern halt dann nur für andere Rennserien. Buemi natürlich auch ein sehr guter Formel-E-Fahrer zum Beispiel. Ich kann in gewisser Weise beiden Seiten verstehen, weil natürlich hat Red Bull da viele Fahrer, wir haben es gerade auch erwähnt, zum Beispiel Jaime Alguersuari, irgendwie verschlissen, der ist jetzt klar, glaube ich, DJ und Unternehmer, also der fährt ja gar nicht mehr. Gut, Karun Chandok hat es natürlich zu einer Karriere gebracht, der fährt jetzt alte Williams und macht da den YouTube-Channel, also das ist auch eine Errungenschaft. Gut, Robert Wilkins war ja natürlich lange in der DTM und fährt jetzt relativ gut bei den Indycars. Allerdings, was man auch sagen muss, aktuell ist jetzt nicht so wirklich was im Junior-Programm so in der Hinterhand, wenn man sich mal die Nachwuchsklassen anguckt. Ich würde sogar so weit gehen, dass da eigentlich gar nichts mehr ist. Und der gute Artem Markelov ist jetzt auch nicht der Überfahrer. Also da hat Helmut Marko jetzt nicht Unrecht. Also der dümpelt halt so ein bisschen in der Formel 2 rum, gewinnt da ja ab und zu mal. Also es ist ein bisschen sehr wie Serge Rotkin. Also vielleicht fährt er dann, ist es ja bei Williams. Aber wo wir auch eben bei dem Thema waren, vielleicht, ja, SMP Racing in Le Mans wäre doch was für Dani Kiat und Artem Markelov in einem Team, zusammen mit irgendwie Mikael Aleshin oder Jensen Button oder so. Also das kann man mal gut machen. Das ist halt so ein bisschen WEC, ist natürlich auch ein bisschen Beschäftigungstherapie. Also wie gesagt, ich kann da beide Seiten verstehen. Es ist natürlich immer, ja, aber ganz ehrlich, ist es ja woanders auch so. Ja, also wenn du es jetzt guck dir Antonio Giovinazzi an, der wird auch nicht mehr Ferrari fahren, glaube ich. Das ist halt überall so. Das ist im Fußball nicht anders. Nur im Fußball kannst du zum Beispiel zu einem anderen Club gehen, ja. Also wenn es bei Red Bull Leipzig nicht schafft, dann kannst du immer noch nach Salzburg gehen oder keine Ahnung wohin, ja, nach Augsburg. Was ich. Das geht in der Formel 1 halt nicht, weil man in der Formel 1 halt wirklich wenige Teams hat und wenn du da einmal raus bist, dann bist du da raus. Das gilt aber nicht nur für Red Bull Junioren, sondern generell. Wenn du es nicht schaffst in der Formel 1 und wenn du es auch nicht bei Sauber zum Beispiel schaffst, außer das Markus Eriksson, dann fährst du auch nie mehr Formel 1. Also jemand, der mal Formel 1 gefahren ist und dann eine Pause hat und dann zurückgekommen ist, den gibt es eigentlich jetzt in meiner Erinnerung nicht wirklich. Und deswegen, ja, ist natürlich auch schon eine harte Aussage von Dr. Helmut Marko, aber ich glaube auch jetzt nicht, dass er Markelov groß was reißen wird. Ja, nur Red Bull sollte sich halt mal überlegen, so das aktuelle Juniorprogramm, wie gesagt, also wirklich talentierte Fahrer hat man da wie in den vergangenen Jahren nicht mehr.
Ich behaupte ja auch, wenn es da einen talentierten Fahrer gäbe, dann würden wir diese Saison auch nicht Brandon Hartley im Toro Rosso sehen.
Dann hätte der wahrscheinlich Le Mans gewonnen.
Ja.
Das ist korrekt, ja. Also, da gibt's halt niemanden. Es gibt halt diesen einen japanischen Piloten, dessen Namen mir entfallen ist in der Formel 2. Ja, das war's eigentlich. Also, ja, gut. Vielleicht natürlich auch ein Indiz, dass man vielleicht irgendwann mal demnächst aussteigen wird. Oder es gibt einfach keine guten Fahrer mehr.
Tja, dann.
Also, die Bock auf Red Bull haben.
Eben. Ich glaube, dass es eben die Lust auf Red Bull nicht mehr gibt. So sehr, weil man weiß ja auch nie, wie es dann da weitergeht, müssen wir auch mal schauen, man wählt ja den Namen Aston Martin nicht umsonst. Also, ich glaube, das ist auch noch etwas, das wird uns noch lange begleiten, auch die Kritik an Dr. Helmut Marko. Ich würde eigentlich gerne mal eine Sendung haben. Ja, ich würde eigentlich gerne mal so ein paar Sachen fragen, also vielleicht Dr. Marko, wenn Sie mal Zeit haben, ne? Christian Immerfall hat meine Nummer. Also rufen Sie ihn an und der gibt Ihnen dann die Nummer, dann rufen Sie mich an. Kommen wir zur historischen Person der Woche in der Formel 1. Und wenn wir über den Circuit Paul Ricard reden, sprechen wir über das letzte Rennen im Jahr 1990. Und das gewann ein gewisser Alain Prost. Alain Prost, ja einer der wohl größten Fahrer der Formel 1 Geschichte. Viermal Weltmeister 1985, 86, 89 und 93. hat von 1980 bis 91, 1993 für McLaren, Renault, Ferrari und Williams gestartet. 202 Mal, 199 Mal ist er gestartet. Hat 798,5 Punkte eingefahren, je nachdem, wie man es rechnen will. Und 51 Grand Prix-Siege gehabt. Man nannte ihn den Professor. Er hatte ein Gefühl dafür, wie kaum ein anderer, in der frühen Zeit sein Auto so einzustellen, so zu konservieren, dass er immer die Möglichkeit hatte, noch gegen Ende einen Push zu starten, um noch um den Sieg zu fahren, um auch um Weltmeistertitel zu fahren. Viele kennen ihn noch für seine große Rivalität gegen Ayrton Senna. Einige kennen ihn von euch vielleicht auch nur als Teamchef bei seinem eigenen Grand Prix Team Prost, was er von Ligier sozusagen abgekauft hat damals. 2002 ging das pleite. Sein Sohn, vielleicht auch noch jemand, der sehr bekannt ist für einige, denn wir erinnern uns an das erste Formel E-Rennen damals, als der Sohn von Alain Prost, Nick Heidfeld, was umgebracht hat, kann man ja sagen. Also dieser Unfall, ich erinnere mich noch, habe das geguckt mit Marcel, dem ehemaligen Co-Moderator hier von Starting Grid. Ich bin ausgeflippt, weil ich dachte so, aha, wie der Vater, so der Sohn. Und das war wirklich eine sehr spektakuläre Geschichte damals mit Nick Heidfeld. Ja, Alain Prost ist unsere historische Figur der Woche. 1990 das letzte Mal auf dem Circuit Paul Ricard gewonnen. Mittlerweile ist er technischer Berater, sportlicher Berater vom Renault-Werksteam. Also immer noch engagiert in der Formel 1, dabei in der Formel 1. Ruben, was hältst du von Alain Prost?
Boah, das ist auch wieder so ein Thema, wo man auch wieder eine halbe Stunde drüber reden könnte. Tatsächlich, ich gehöre ja auch noch eher zur jüngeren Generation und bin quasi aktiv erstmals mit ihm, wie du es gerade schon auch angedeutet hast, als Teambesitzer in Berührung gekommen sozusagen. Prost, dass er damals, ich weiß gar nicht, wie lange es das Team gab, also ich glaube 3-4 Jahre, ich glaube mehr waren es tatsächlich gar nicht. Es waren tatsächlich 5 Jahre,
ja,
wobei man tatsächlich
97 bis 2002, oder? Oder von
97 bis 2001.
97 bis 2001, genau. Also es waren tatsächlich 5 Jahre, wobei man, glaube ich, gerade dieses letzte Jahr dann auch, oder die letzten beiden Jahre eher so unter den Mantel des Schweigens legen sollte. Also das war ja, oder sagen wir mal, das Team hat nie an die Erfolge seines Namensgebers anknüpfen können. Ansonsten Alain Prost halt live leider als Fahrer nie miterlebt. Ich kenne ihn halt auch nur aus diversen Videos beziehungsweise früheren Rennen, die man sich dann später nochmal auf YouTube oder wo auch immer angeschaut hat. Von daher fällt natürlich die Beurteilung immer ein bisschen schwer, weil ich glaube tatsächlich sein Vermächtnis, wenn man so möchte, ist es tatsächlich, dass er halt oft so als Gegenspieler einfach von Ayrton Senna dargestellt wird. Was vermutlich ein bisschen zu kurz gegriffen ist, weil das stellt, glaube ich, sein wahres Talent und sein Können so ein bisschen unter den Scheffel, weil man immer sagt, Prost, das war halt doch damals der Bösewicht sozusagen von Ayrton Senna, was zum Beispiel dann auch wieder so ein bisschen befeuert wird durch diesen Senna-Film, die Dokumentation, die vor einigen Jahren rauskam, übrigens ein sehr, sehr guter Film, ja. Aber dadurch festigt sich halt heutzutage dieses Bild so ein bisschen von Prost als Bösewicht von Senna. Wie gesagt, wird ihm, glaube ich, nicht ganz gerecht. Wer sich ein bisschen tiefer dafür oder ein bisschen mehr dafür interessiert, kann ich auf jeden Fall diverse Features bei uns auf motorsporttotal.com, formel1.de empfehlen. Ich glaube, mein Kollege Sven Heidinger hat da mehrere Sachen, gerade im Hinblick auch auf diese Prost-Senna-Rivalität, auch mal aus einem anderen Blickwinkel geschrieben. Da mal bei uns im Archiv vielleicht ein bisschen rumkramen, da findet man sehr, sehr gute Sachen auf jeden Fall. Und gut, ich meine, die sportlichen Erfolge sprechen ohnehin für ihn. Wir reden hier von einem viermaligen Weltmeister. Allein das sollte eigentlich, allein dadurch sollte er eigentlich über jeden Zweifel haben sein.
Ole?
Ja, also ich muss sagen, ich halte relativ viel von Alain Prost. Ich habe natürlich auch nicht live miterlebt, außer vielleicht bei Eisrennen, die er später mal gefahren ist.
Stimmt.
Weiß auch nicht mehr. aber es war so, für mich stand er immer so ein bisschen, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, werde ich vielleicht auch wieder Gegenwind bekommen, immer so ein bisschen über Ayrton Senna. Weil er, ja, natürlich hat er ja die größeren Erfolge gehabt, mehr Grand Prix-Siege, mehr Weltmeistertitel. Natürlich ist Senna ein grandioser Fahrer gewesen. Natürlich wird er aber so ein bisschen, der Mythos Ayrton Senna, also steht immer über allem, aber ich finde, dass eigentlich Alain Prost die dominante Figur der 80er Jahre war. Nicht nur bei dann später McLaren in seiner Rivalität, relativ kurzen Rivalität mit Senna, sondern natürlich auch davor schon bei, als er gegen Niki Lauda zum Beispiel ja Weltmeister geworden ist, sehr viel von Niki Lauda gelernt hat, was die Fahrweise angeht, was sich später ja durch seine Karriere gezogen hat, aber davor auch schon bei Renault, er wäre ja fast 82 Weltmeister geworden mit Renault, das darf man nicht vergessen, er hat schon früh Grand Prix-Siegen gefeiert, auch mit eben Renault, ist mit McLaren übrigens in die Formel 1 gekommen, glaube ich 1980, und dann später auch bei Williams 93 nochmal das Jahr, wo er alles Jahr in Grund und Boden gefahren hat gegen Damon Hill, glaube ich, und das ist schon bemerkenswert. Und was man halt sagen muss, Kevin hat es eben angesprochen, durch seine Arbeitsweise und seine Fahrweise hat er, glaube ich, so ein bisschen den Weg geebnet für moderne Grand Prix-Fahrer, weil er halt mit einer anderen Herangehensweise gearbeitet hat, hat das sehr alles sehr analysiert, hat geguckt, wo kann er sich noch verbessern, etc. Das, also der erste moderne Grand Prix-Pilot, während Senna ja dann doch eher so ein bisschen mehr Instinktfahrer war. Und ich glaube, das ist auch was sich zum Beispiel auch Michael Schumacher abgeguckt hat, der ja ähnlich gearbeitet hat und der damit sehr viel Erfolg hatte. Also für mich ganz persönlich Prost über Senna, da mag mir nicht jeder zustimmen, aber ja, für mich ist das so und für mich einer der wirklich absoluten Legenden dieses Sports, der wirklich den Sport, glaube ich, sehr, sehr viel beeinflusst hat und der mir immer auch so ein bisschen zu schlecht wegkommt, haben sie auch eben gesagt, in der Rivalität mit Senna. Ich glaube, dass Senna da jetzt auch nicht der absolute Musterschüler war in dieser Rivalität. Übrigens, jetzt auf F1 TV kann man sich natürlich auch alte Rennen nochmal so ein bisschen von Alan Prost angucken, unter anderem Suzuka 89. Ist jetzt, glaube ich, gerade relativ frisch reingekommen. Also vielleicht da mal reinschauen.
Gibt es Hockenheim 86?
Ich glaube nicht.
Denn das ist natürlich auch so eine legendäre Szene von Alan Prost, als ihm in der letzten Runde der Sprit ausgegangen ist und er in Hockenheim irgendwie versucht, sein Auto ins Ziel zu schieben. Also wäre ja auch was heute gar nicht mehr denkbar wäre. Man stelle sich mal vor, ein Fahrer steigt aus und versucht, sein Auto ins Ziel zu schieben. Dann wird es wahrscheinlich erstmal eine Grid-Strafe geben. Ja, damals waren das noch echte Gladiatoren. Prost über Senna, Ruben. Irgendwie ein ganz interessantes Wort, was Ole da gesprochen hat, denn Alain Prost, wenn man so will, wird dann doch gerne auch mal unter Wert verkauft, aber insgesamt auch. Ne? Der ist viermal Weltmeister geworden, der hat unzählige Grand Prix gewonnen, der hat, ich glaube, mit Senna und Schumacher, glaube ich mal, mit Fangio und Schumacher auf jeden Fall die meisten Starts in der Saison gehabt, also regelmäßig auch. Der war intellektuell, war er auf einem hohen Level. Aber irgendwie stand er dann doch immer im Schatten von so jemandem wie Ayrton Senna. Und auch heute, ich glaube, ganz viele junge Formel 1-Fans können mit so einem wie Alain Prost gar nicht so viel anfangen. Denn Alain Prost hatte diese Mischung aus Speed und Präzision. Senna war dagegen sehr viel mehr Speed, sehr viel mehr auch draufgängerisch sein, während Alain Prost immer sehr kalkuliert gehandelt hat. Mit welchem Fahrer würdest du Alain Prost im heutigen Feld vergleichen?
Puh, also das ist eine ganz schwierige Frage. Ole, hast du eine Idee? Weil ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch. Das ist echt weil ich glaube, es ist halt einfach eine komplett andere Ära gewesen. Und ich glaube, dass das heutzutage mit einem Fahrer zu vergleichen, puh.
Also geht das nicht. Kann man gar nicht sagen, dass man einen Fahrer dann so, so vergleichen kann. Okay, ja.
Also ich tue mich zumindest gerade schwer. Gerne, wenn die Hörer vielleicht irgendeine Idee haben, vielleicht gerne dann später nach dem Podcast auch mal in die Facebook-Gruppe schreiben. Ja. Weil ich tue mich da wirklich gerade sehr, sehr schwer mit.
Also im ersten vielleicht noch Sebastian Vettel, aber eigentlich kann man das nicht vergleichen. Das zeigt ja auch eigentlich, wie gut er war, dass man ihn halt nicht vergleichen kann. Senna könnte man zum Beispiel mit Verstappen und Hamilton vergleichen.
Ja.
Aber Prost, ich würde ihn halt mit Michael Schumacher vergleichen, aber der fährt halt nicht mehr.
Tatsächlich wäre so dieser Schumacher-Vergleich auch das erste gewesen, was mir auch in den Sinn gekommen wäre. Aber ja, wie du schon sagst, der fährt halt nicht mehr und ich glaube, auch da wäre es auch nicht so ganz treffend gewesen. Aber nochmal ein anderer Punkt, auch dieses, was du gerade angesprochen hast, Kevin, dass er häufig ein bisschen unter Wert verkauft wird. ich finde es ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, gegen wen er ja damals diese WM-Titel auch gewonnen hat. Also der ist ja nicht in einer Zeit gefahren, wo es halt keine Konkurrenz gab. Also der ist gegen Menzel gefahren, der ist ja noch gegen Lauda gefahren, gegen Senna dann später, gegen Schumacher ja auch noch, genau, Piquet. Also das sind ja riesige Namen gewesen, gegen die er damals gefahren ist. Und allein in dieser Ära oder über diese Jahre hinweg 4 WM-Titel zu gewinnen, also wenn man sich dann nochmal genau anschaut, wer damals alles noch so rumgefahren ist, dann merkt man schon, war jetzt nicht ganz so schlecht.
Nee, auf keinen Fall. Also er hat wirklich die Größten der Zunft eigentlich auch geschlagen. Und wäre natürlich dann interessant zu sehen, wie würde so einer wie Alain Prost heutzutage fahren? Wie würde es heutzutage funktionieren? Aber das ist ja immer dieses hätte, wäre, wenn. Ne? Wenn wir uns bei Ayrton Senna natürlich auch immer wieder die Frage stellen, wie wäre das gewesen, wäre er nicht in Imola damals gestorben und wäre weitergefahren? Wäre Michael Schumacher dann so oft Weltmeister geworden zum Beispiel? Also spannend, spannend auf jeden Fall. Alain Prost, was ist eure Meinung? Ja, sagt sie uns mit dem Hashtag StartingGridMSR bei Twitter. Wenn ihr uns dort folgen wollt, Ruben Zimmermann findet ihr unter @RubyWestside. Mich findet ihr unter @KS_0811 und Ole Waschka unter @MikeWeiss, M-I-K-E-V-I-C-E. Natürlich auch @MeinSportRadio. Da könnt ihr gerne eure Meinung kundtun und natürlich in unserer Facebook-Gruppe. Wie es zu der geht, das erfahrt ihr dann gleich im letzten Wort von Ole Waschka. Übrigens noch etwas zu Nicola Prost, dem Sohn von Alain Prost. Der wird am Ende der Saison sein Engagement beim Formel-E-Team Renault E-Dams beenden, wird dort nicht mehr weiterfahren. Damit endet ja quasi auch eine richtige Ära in der Formel-E, muss man sagen. Wie gesagt, das erste Formel-E-Rennen damals, ich glaube, es war in Peking. Peking. Ah, das war schon sehr gefährlich und danach wurde dann auch direkt Alain Prost eingeblendet. Also ich erinnere mich da noch sehr gut dran, deswegen, das geht nicht weg, aber Nicola Prost dann vielleicht auch einer fürs Renault Formel 1 Team noch, wer weiß, ne?
Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, es ist aber wahrscheinlich auch die einzige Formel E Szene, an die du dich noch erinnern kannst.
Tatsächlich, ja.
Ja. Ich glaube nämlich so
und natürlich vielen. Und wo Buemi auf, weiß nicht, auf wen losgegangen ist. Auf
Daniel Abt.
Ist, aber das so. War natürlich auch.
Ja. Aber das war aber ja keine Rennszene. Halt, ja. Das war ja keine Rennszene. Ne? Ach schön, diese Szene von Sebastian Buemi, wo er Inspektor Buemi ist und wissen will, was passiert ist. Also bitte, das auch bei YouTube dringend mal ansehen und natürlich auch den Unfall von Nicola Prost und die besten Szenen von Alain Prost auch auf F1 TV und eure Meinung dann in unserer Facebook-Gruppe. Wir kommen zum Abschluss der Sendung noch zu unserem Tippspiel. Wir tippen wie immer die ersten drei und das Qualifying für den großen Preis von Frankreich. Ihr zu Hause seid eingeladen, bei unserem Formel-1-Tippspiel mitzumachen. kicktipp.de/startinggridmsr. Wenn ihr dort dabei sein wollt, meldet euch an, seid dabei. Vergesst nicht zu tippen. Nee, dieses Mal geht es ja um 16.10 Uhr los. Habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit, euch Gedanken zu machen nach dem Qualifying zum Beispiel, was denn eure Renntipps sind. Und Ruben, deine Tipps hätte ich gern zuerst.
Ja, nachdem es ja zuletzt in Kanada schon so super funktioniert hat, setze ich aber jetzt trotzdem nochmal auf Lewis Hamilton, sowohl was die Pole Position als auch den Sieg angeht, weil ich glaube, er hat jetzt nach Montreal diese riesige Motivation, es nochmal allen zu zeigen, dass dieser 5. Platz, den er da geholt hat, eben nicht sein wahres Niveau war, auf dem er eigentlich fährt. Und ja, ich glaube, ich mache es diesmal dann, was das Podium angeht, einfach ein bisschen bunt und sage Vettel auf 2 und durch irgendwelche komischen Umstände, Taktik, Pipapo, schafft's Daniel Ricciardo auf 3.
Okay, Ole?
Ich finde es total schwierig zu tippen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage mal, Valtteri Bottas holt die Pole Position. Also ich mache jetzt mal Risikotipp hier. Ich sage, Kimi Räikkönen gewinnt vor Valtteri Bottas und Sebastian Vettel.
Kimi Räikkönen, der ja 2007 zuletzt das Formel-1-Rennen in Frankreich gewonnen hat, ist nicht der letzte Formel-1-Sieger in Frankreich, das war 2008, nämlich Felipe Massa.
Also für die aber letzte Pole-Sitter in Frankreich.
Genau, das war der letzte Pole-Sitter in Frankreich. Das wird er diesmal nicht schaffen, auf keinen Fall, denn das wird Lewis Hamilton sein, meiner Meinung nach. Ich glaube auch, dass er das Rennen gewinnen wird, vor Valtteri Bottas und Sebastian Vettel. Doppelsieg für Mercedes, recht konservativ diesmal. Aber wir haben ja letztes Jahr auch gemerkt, die konservativen Tipps sind meistens gar nicht die schlechtesten. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, Formel1.de und de.motorsport.com fürs Dabeisein in dieser Vorschau auf den großen Preis von Frankreich. Danke, Ruben.
Sehr, sehr gerne. Und wenn du mir noch kurz 30 Sekunden gibst, ich hatte ja letztes Mal schon von meinem privaten Honda Jazz erzählt und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal eine kleine neue Rubrik, Neues von Rubens Honda, nachdem es ja Neues von McLaren Honda nicht mehr gibt. Tatsächlich, das Problem an meinem Honda wurde mittlerweile ausfindig gemacht und behoben und ich habe jetzt mein Honda in der vergangenen Woche nochmal in die Werkstatt gebracht, habe dort eine neue Batterie bekommen und der ganze Batteriewechsel hat tatsächlich weniger als eine halbe Stunde gedauert und ich finde, das zeigt, sie haben so viele Jahre in der Formel 1 diese Batterie- und Motorenwechsel probiert, dass sie das jetzt perfekt auch auf die Straßenwagen übertragen haben. Also in der Hinsicht gute Arbeit, Honda.
Hast du eine Gridstrafe bekommen?
Ja, ich war tatsächlich, glaube ich, zum dritten Mal in der Werkstatt. Das bedeutet, ich werde dann beim nächsten Mal beim Rausfahren aus der Garage wahrscheinlich 10 Plätze nach hinten müssen.
Bei Fernando Alonso ist das guter Durchschnitt.
Ach, sehr schön, Freunde. Ich glaube, das war eine richtig gute Ausgabe. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr wollt, schreibt gerne eine Rezension bei iTunes. Feedback ist immer wichtig, deswegen immer her damit. Kleiner Hinweis, ihr könnt euch ab sofort bewerben für den kleinen Preis von Starting Grid. Das ist unser Quiz, unser Formel 1 Quiz. Das werden wir höchstwahrscheinlich vor dem großen Preis von England machen. In den nächsten Wochen wird es ja so sein, dass wir, oder vielleicht im Anschluss in dieser kleinen Pause, die wir haben, es wird so sein, dass wir immer nur eine Ausgabe pro Woche bringen. Dann ist das eine Vorschau und, also ein Rückblick und eine Vorschau in einer Ausgabe, die wird dann auch ein bisschen länger sein. Und der kleine Preis von Starting Grid, den Namen hat Ole Waschkau sich ausgedacht. Vielen Dank dafür, Ole. Das wird einfach eine Möglichkeit sein, euch mit den Formel-1-Experten zu messen. Und zwar in diesem Fall mit Christian Nimmervoll. Ihr werdet in ein Quizduell mit ihm gehen. Und wir werden versuchen, wie es bei unserem Tippspiel ja auch so ist, einen kleinen Preis aufzutreiben. Der Preis wird aber wirklich klein sein, im Gegensatz zum Tippspielpreis, der hoffentlich etwas größer sein wird. Könnt ihr euch darauf freuen, wenn ihr mitmachen wollt. kevin.scheuren@meinsportradio.de ist die Adresse, wo ihr euch bewerben könnt. Wir werden dann noch weitere Informationen zu bekannt geben, aber ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, idealerweise habt ihr Skype und könnt mit uns das über Skype aufnehmen. Telefon geht aber auch, aber Skype ist schöner. Die Möglichkeit, euch mit Christian Nimmervoll zu messen, der weiß noch gar nichts davon. Ja, das noch viel schönere. Also wenn er das jetzt hören sollte, dann Christian, mach dich mal bereit. Trainier fleißig, ihr zu Hause natürlich auch, dann seid ihr bald dabei beim kleinen Preis von Starting Grid, kevin.scheuren@meinsportradio.de, wenn ihr dort dabei sein wollt. Bewerbt euch, und dann schauen wir mal, wer dann von euch ins Duell mit Christian Nimmervoll geht. Ja, das war's eigentlich, ne? Hab ich noch irgendwas vergessen? Ne, nächste Woche hören wir uns ja schon wieder, also wenn es bis dahin noch was Neues gibt, dann nächste Woche in der Ausgabe hier auf meinsportradio.de. Vergesst nicht die BMW International Open Golf live hier auf meinsportradio.de. Kick in Rush, unsere WM-Berichterstattung gemeinsam mit den Kollegen von 90+. Es gibt genug zu hören hier auf der Webseite und deswegen bleibt da immer aktiv dabei. Hört Starting Grid, empfehlt uns weiter. Mein Name ist Kevin Scheuer und ich bin raus und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich denke, wir haben euch alles Wichtige zum großen Preis von Frankreich geliefert. Ich hoffe, der wird so gut, ja, wie unsere Vorbereitung ja für euch war. Bin da noch, ja, nicht so guter Dinge, aber ich lasse mich gerne besseren überraschen. Kommt in unsere Starting Grid Facebook-Gruppe, Starting Grid F1 Fans auf Facebook, einfach suchen. Ist eine geschlossene Gruppe, wir lassen aber jeden rein. Da könnt ihr dann mit uns und mit anderen Hörern, ist immer sehr beliebt, über ja das aktuelle Rennen dann reden und natürlich über alles andere, was in der Formel 1 noch so passiert. Also kommt da gerne rein und wir hören uns dann nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.